herzlich willkommen zur 772. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben es uns in diesem urigen Pub gemütlich gemacht und sprechen heute für euch über den Film The Banshees of Inisherin. Ist das so richtig?
Inisherin.
Ich hätte doch diesen Kurs vom Jan besuchen sollen letzte Woche.
Ja, wäre besser gewesen.
Mit mir hier, die Frau in Schwarz, das ist unser wunderbarer Gast Becky.
Moin.
Und Goldmund, das ist natürlich Christoph Werner.
Guten Abend. Und Stefan Giesbert ist dann wohl der kleine Esel.
I-oh. Gestern haben wir noch in der Musikschule davon gesungen. Heute bin ich der Esel. Das ist ja schön. Ja, wir haben schon wieder eine Gästin. Nachdem letzte Woche ja Jan bei uns war, ist es diese Woche Becky. Wenn man jetzt, ich weiß nicht wieso, aber dich nicht aus diesem Podcast-Internet kennen sollte, wo hört man dich denn gelegentlich?
Ach ja, da gibt's so das ein oder andere Projekt.
Du kannst mit, alle aufzählen. Mit
besserer und schlechterer Regelmäßigkeit. Also ich sag mal so, die Film-Podcast-Hörenden kennen mich am ehesten vermutlich von den KulturpessimistInnen, das ist so ein bisschen mein Haus- und Heimat-Podcast, wo ich mit Erik und Christopher aktuelle Filme und Serien bespreche, immer mit so ein bisschen einem emanzipatorischen Blickwinkel. Und wir haben auch noch so ein kleines Side-Projekt, einen kleinen Ableger, das sind die Klassiker der Filmgeschichte. Da laden wir Gäste ein und die dürfen uns Filme mitbringen, die ihrer Meinung nach Filmklassiker sind. Die einzige Regel, der Film muss älter als 15 Jahre sein und sie müssen uns erklären können, warum es ein Filmklassiker ist.
Oh, cool.
Genau, das mache ich mit den beiden zusammen. Und dann habe ich aber noch einen dritten Film-Podcast zusammen mit Sophie und Lara. Sophie, die Filmlöwin, kennt man vielleicht auch, wenn man das schreibende Internet eher bevorzugt, das einzige deutschsprachige feministische Filmmagazin. Und da machen wir quasi den Podcast zum Blog, zum Magazin und besprechen feministische Filmthemen, nenne ich es jetzt mal grob umfasst. Und dann habe ich auch noch ein paar andere Interessen, deshalb habe ich noch so einen kleinen Fußball-Podcast gegründet, zusammen mit 20 anderen Frauen.
Mit 20 anderen
Frauen? Ihr seid dann zu 20?
Ja, wir waren auch mal 25, dann sind ein paar weggegangen, sind ein paar dazugekommen, aber so plus minus sind wir 20 Frauen. Der Podcast heißt ja auch Frauen reden über Fußball, Friff, ist entstanden, weil es mal eine Ausgabe des wahrscheinlich bekanntesten deutschsprachigen Indie-Fußball-Podcasts Rasenfunk gab. Da hatte Max zwei Frauen zu Gast und mir war aufgefallen, das ist interessant. Es gibt so viele deutschsprachige Fußball-Podcasts, aber nirgendwo dürfen sonst Frauen miteinander reden. Also wenn, dann ist mal eine zu Gast oder so. Mhm. Und dann habe ich das getwittert und dann schrieb jemand anderes, ihr sei das auch aufgefallen. Und dann haben wir so einen kleinen Aufruf gestartet, ein Jahr geplant und dann waren wir plötzlich 25 Frauen, die da Bock drauf hatten und gesagt haben, okay, dann machen wir das. Wir sind natürlich nicht 25 in einer Aufnahme, ne? Das ist
ja
klar.
Wäre meine Frage gewesen.
Wir teilen uns dann so ein bisschen auf, je nachdem, wer Bock hat auf welches Thema. Wir gucken den Fußball auch aus den unterschiedlichsten Perspektiven an. Also wir haben sehr, wie soll ich sagen, lapidare Folgen über so Themen wie, was macht eigentlich LieblingsspielerInnen aus? Wir haben aber auch sehr politische Folgen, wie zum Beispiel, was hat Fußball eigentlich mit Heimat zu tun? Oder wir haben zum Beispiel eine Folge über die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Cristiano Ronaldo gemacht, die auch immer wieder sehr viel geteilt wird. Also wir versuchen wirklich den Fußball so aus allen Perspektiven ein bisschen zu beleuchten.
Das klingt schon fast interessant, wenn es nicht um Fußball ging.
Es haben auch schon Menschen, die sich nicht für Fußball interessieren, vereinzelte Episoden von uns gehört. Wir hatten auch zuletzt gerade Anja Mittag und Josephine Henning zu Gast, zwei ehemalige deutsche Nationalspielerinnen, die auch selber einen Podcast haben. Wow. wir freuen uns, wenn jemand da reinhören möchte, der das vielleicht bis jetzt noch nicht kannte und aber denkt, wie so ein anderer Blick auf Fußball wäre vielleicht mal was.
Vielleicht werde ich das doch mal tun. Ich
so
muss
wie Fußballkompetenz hat mir noch nie in der Sendung.
Ich muss gestehen, ich bin ja ein wahnsinniger Fan von dir, aber ich habe noch nie in diesen Podcast reingehört, weil Fußball mir einfach so zuwider ist.
Das ist ja auch total in Ordnung. Deshalb mache ich halt einfach mehr Podcasts, da ist für jeden was dabei.
Und wie viel sind da denn pro Folge drin? Du hast gesagt, es sind nicht alle 25, aber wie viel sind es denn? Sind es denn 5 oder 3?
Je nachdem,
ob
noch Gäste da sind, zwischen 3 und 5, würde ich sagen. Oder okay. Wir haben auch schon mal sowas gemacht, wie, dass wir mehrere Segmente in unterschiedlichen Besetzungen aufgenommen haben. Also zum Beispiel haben wir mal eine Saisonvorschau gemacht und dann haben 4 zusammen über die Männerbundesliga und 4 über die Frauenbundesliga geredet. Und das haben wir dann hintereinander in eine Folge geschnitten oder so.
Ah, okay.
Ich glaube, ich habe die ersten 1 oder 2 Folgen gehört. Da war nämlich irgendwie hier in Frankfurt dieses Podcaster-Treffen und gibt's, ich meine, eine von euch kommt auch hier aus Frankfurt oder hat da zumindest drüber gesprochen?
Vielleicht war das damals Alice, die ist mittlerweile nicht mehr bei uns, war aber am Anfang so unsere Frankfurterin. Dann haben wir Sonja, die Frankfurterin ist und mittlerweile, aber ganz frisch, haben wir noch Bell dabei, von den Eintracht-Frauen ist die Fan. Mhm. Also Eintracht ist ganz gut bei uns vertreten insgesamt. Überhaupt die Region da bei euch. Wir haben auch 4 Mainzerinnen, also.
Oder war es eine von den Mainz? Also ich weiß nicht, irgendjemand, die halt auch da war, hat erzählt, so hier, wir machen das jetzt. Und dann habe ich reingehört und dann habe ich gemerkt, auch wenn ich mich manchmal für Fußball interessiere, so sehr interessiere ich mich da nicht. Also, ist ja, der Bob ist ja auch nicht so. Also wir sind ja alle drei eher so, ja okay, irgendwie, weiß nicht.
Ja. Es gibt ja auch genug Filmpodcasts da draußen, die man hören kann im Zweifel.
Ja. Und auch andere Sportarten, für die man sich noch interessieren kann.
Das stimmt. Ich bin sehr traurig, dass gerade der Biathlon-Winter zu Ende gegangen ist. Es scheint auch nicht so.
Was ich gnadenlos langweilig finde. Fantastisch. Skispringen jetzt noch nennen können.
Ja, mag ich auch.
Fantastisch.
Super Bowl habe ich aber auch geguckt dieses Jahr. Vielleicht ach, damit. Immerhin.
Ja, total. Da rennst du offene Türen ein bei uns allen.
Sehr gut. Ja, dann einigen wir uns darauf.
Ich bin einfach nicht wahnsinnig nicht wahnsinnig Sport interessiert. Also ich schaue nicht so wahnsinnig viel Sport zu. Also ich interessiere mich gar nicht für Mannschaftssport, außer für Football. Ich interessiere mich für Kampfsport, aber sonst, also ich, dieser Wintersport und so, ich fahre gerne Ski, aber jetzt Leuten beim Skifahren zuschauen. Also,
Gott, ich würde mich niemals auf Skier stellen. Bei mir genau andersrum. Sport machen, ach nee. Ich kann besser, meine Stimme kann ich auch besser so am Spielfeldrand einsetzen und laut schreien und so.
Okay.
Gehst du regelmäßig ins Stadion?
Ich bemühe mich. Also ich bin ja Fan des VfL Wolfsburg, wohne aber in Potsdam. Es ist jetzt nicht so weit weg, aber auch nicht so, dass man sich samstags spontan überlegt, ich gehe jetzt mal hin. Das heißt, ich bin vielleicht so 2-3 Mal in der Saison in Wolfsburg und dann habe ich aber ja hier bei mir in der Nachbarschaft das Stadion von Turbine Potsdam, die aber ja dieses Jahr sehr wahrscheinlich absteigen werden aus der Bundesliga. Also mal schauen, da habe ich auf jeden Fall den Plan, nochmal ein bisschen öfter hinzugehen. Da ist es auf jeden Fall für mich sehr easy hinzugehen. Ich war auch erst vor 2 Wochen, habe ich mein Patenkind mitgenommen ins Stadion. Das war sein erster Stadionbesuch, cool. Wir waren bei Turbine. Er war leider hinterher der Meinung, er wäre jetzt Fan der Bayern-Frauen.
Oh nein.
Ja, sie haben haushoch gewonnen, sagen wir es, wie es ist. Und er fand die jetzt besser.
Wie alt ist der denn?
Der ist 6.
Ah, okay.
Genau. Aber es stimmt übrigens nicht. Es war nicht sein erster Stadionbesuch. Als er ungefähr 10 Monate alt war oder so, war ich mit seiner Mutter auch schon mal bei Turbine. Da war er im Tragetuch.
Ah, okay, das ist ja cool. Ja, ich war vor 2 Wochen war ich auch hier in Frankfurt gegen Stuttgart. Und meine 4-Jährige hat auch gefragt, ob sie denn mitkommen darf. Und ich habe dann ihr ein paar Videos gezeigt und gesagt, dass es ganz schön laut war und ganz schön viele Leute und dann wollte sie noch ein bisschen warten. Aber bevor sie in die Schule kommt, da möchte sie mit Fußball gucken mit dem Papa.
Sehr gut.
Oh, ja.
Vorbildliches Mädchen.
Ich war halt mit meinem Cousin und ein Freund von ihm kommt aus Stuttgart und ist großer Stuttgart-Fan, aber wenn der einmal im Jahr oder alle 8 Jahre mal nach Frankfurt kommt, dann gehen die halt immer ins Stadion zusammen. Und er war halt in dem, also wir waren schon oberhalb von dem Fanblock, also da, wo die, wo es ein bisschen lauter, ein bisschen wilder ist. Und der hätte echt bei der Oscar-Verleihung abräumen können. So hat er sich für die Eintracht gefreut. Das war sehr lustig. Deswegen wollte ich die auch nicht unbedingt dabei haben in diesem Block. Da würde ich dann eher auf die Gegentribüne oder so gehen, wo es dann halt so gemischt sind und das, wo man sich das alles angucken kann. Und
ja. Ja, spätestens jetzt haben alle eure Film-Nerd-Hörenden abgeschaltet, glaube ich.
Die wissen ja, dass wir am Anfang erstmal ein bisschen reinplaudern. Vielleicht nicht immer 10 Minuten, aber.
Ja. Ich weiß übrigens noch, wann mein erstes Mal im Stadion war. Ich glaube, ich kann meine Male im Stadion an einer Hand aufzählen. Und das erste Mal, das war so kurz nach der Wende. Da hatten wir Freunde, oder nicht Freunde, Verwandtschaft aus dem Osten zu Besuch. Und mit denen sind wir ins Stadion gegangen. Und das war Eintracht gegen Leverkusen. Und die Eintracht hat so krass den Frack voll gekriegt. Das war wirklich furchtbar. Es war irgendwie so 5-1 oder 5-0. Das war wirklich eine Demütigung von der Kneipe.
Bitte.
Das war herrlich. Ich glaube, Ulf Kirsten war damals gerade so ein neuer,
das könnte hinkommen.
Neuer Star bei Leverkusen.
Das ist auch die Zeit der besten Trikotmode auf jeden Fall ungefähr. Ja, diese ganzen 90er-Jahre-Trikots, das war ja ein Traum. Also diese ganzen Neon und Formen und Farbkombis und dazu irgendwie hier so Polo, T-Shirt, Kragen damit dran und so. Also.
Sehr schön.
Okay, ja, ich sehe schon.
Ich muss doch mal in diesen Podcast reinhören, glaube ich.
Da kannst du noch was. Wolltest du noch ein weiteres Projekt?
Nö, das reicht eigentlich erstmal. Die anderen sind auch alle so. Okay, vielleicht noch eins, da bin ich jetzt nicht so die Hauptpodcasterin, aber das plugge ich sehr gerne, weil das so ein fantastisches Projekt ist. Das ist Tapfere Hacker, das Nachfolgeprojekt von Plötzlich Piratin, was das Nachfolgeprojekt von Akte Aurora war, was das Nachfolgeprojekt von Puerto Partida war.
Ah, das kenne ich.
Ja. Wie das, genau.
Das hat schon so viele Nachfolgeprojekte.
Ja. Johannes erfindet sich gerne mal neu und Plötzlich Piratin und Tapfere Tacker spielen aber im gleichen Universum und es ist quasi so ein Mitmach-Rollenspiel-Podcast, wo man als Kandidatin sich einwählt und Johannes und zwei weitere Leute sind quasi als Live-Ensemble am Start und es spielt in der Piratenwelt und man will Mitglied in so einer Crew werden von Piratenkapitänin Sam und die wird gesprochen von mir. Das ist meine Rolle in diesem Podcast. Genau, und man kriegt dann halt eine Aufgabe und muss es schaffen, die in einer bestimmten Zeit zu erledigen und trifft dabei ganz viele andere Piraten und ehemalige Kandidaten tauchen auch immer mal wieder auf und so. Und gibt's auch eine kleine, nette Community drumrum. Also sehr, sehr cooles Projekt. Und alle, die irgendwie gerne so Hörspiel, Rollenspiel, Kram mögen, bisschen Impro-Comedy, die sind da gut aufgehoben.
Cool, da muss ich unbedingt mal reinhören. Ich habe damals bei Puerto Partida immer mir gedacht, da würde ich auch gerne mal mitmachen und dann war es plötzlich vorbei.
Das war ja mein Einstieg ins Podcasten, dass ich Kandidatin bei Puerto Partida war.
Echt?
Ja, und dann bin ich zum Podstock Festival gefahren, weil da ein Live-Auftritt von Puerto Partida war, weil ich die Leute unbedingt kennenlernen wollte. Und da habe ich Erik kennengelernt, der dann kurz darauf gesagt hat, willst du nicht mal zu Gast in unseren Podcast kommen, zu den KulturpessimistInnen? Und dann war ich da zu Gast und dann habe ich mich scheinbar so gut geschlagen, dass sie mich behalten wollten. Und so kam ich zum Podcast.
Cool.
Sehr gut. Das ist eine gute Einstiegsgeschichte.
Als alte Superheldinnen-Film-Fanin brauche ich natürlich eine Origin-Story.
Normalerweise sollten irgendwie Eltern dabei zu Schaden gekommen sein, oder?
Ja, und ein bisschen mehr Trauma müsste auch noch eine Rolle spielen.
Viel mehr Trauma.
Geht Podcasten nur mit Trauma?
Nee, aber Origin-Stories von Superheldinnen. Ach so.
Ach ja.
Sehr schön.
Hier stehen so zwei Flaschen vor mir, die aufgemacht werden wollen. Deswegen, wir sollten mal langsam mit dem Film anfangen, dass wir in die Richtung der Droge der Wahl kommen.
Let's do it.
Okay. Du hast uns diesen irischen Film, ich traue mich jetzt nicht, den Namen nochmal zu versuchen, mitgebracht. Möchtest du kurz erzählen, worum es dabei ging?
Ja, das kann ich gerne versuchen. Verratet mir noch, wie viel spoilern wir in diesem Podcast?
Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin der Meinung, dass ein guter Film egal ist, ob man ihn spoilert. Aber wir versuchen nicht alles zu spoilern, obwohl bei dem Film ist ja nicht wahnsinnig viel Dings, oder? Also über die Finger kann man reden.
Okay. Soweit haben wir auch, glaube ich, alle vorher schon von gehört. Genau. The Banshees of Inisherin spielt auf Inisherin, einer kleinen Insel, die zu Irland gehört. Und zwar ungefähr oder ziemlich genau vor 100 Jahren, zur Zeit des irischen Bürgerkriegs. Und unsere beiden Hauptprotagonisten sind Patrick und Colm, zwei Freunde, die eigentlich ihr Leben auf dieser Insel, auf der ziemlich viele das immer gleiche Leben, jeden Tag, Tag ein, Tag aus leben, auch immer gleich gelebt haben, nämlich so, dass sie ab, keine Ahnung, 14 Uhr am Nachmittag im Pub sitzen und sich unterhalten und Bier trinken und ja, am nächsten Morgen kurz wieder arbeiten gehen und dann geht der Kreislauf so weiter. Und der Film beginnt aber mit dem großen Knall für Patrick, dass Colm ihm die Freundschaft kündigt. Also er trennt sich sozusagen freundschaftstechnisch von ihm, aber ohne ihm zu sagen, ob es dafür einen Grund gibt. Und das zerstört Patrick ziemlich. Der hat ziemlich viel damit zu tun und fragt sich, ob er was Falsches gemacht hat, ob irgendwas passiert ist, ob er einen Witz nur gemacht hat, ob er schlecht drauf war an dem Tag. Er berät sich auch mit seiner Schwester Siobhan, die auch eine wichtige Rolle in dem Film spielt, weil sie so ein bisschen, ich würde sagen, der einzige normale Mensch auf dieser Insel.
Die Vernunft.
Und seine weitere Bezugsperson ist sein Esel Jenny, der so ein bisschen sein Emotional Support Animal ist und immer an seiner Seite, wenn es ihm nicht so gut geht. Und der Film baut sich dann so ein bisschen darauf auf, Patrick auf der einen Seite versucht rauszufinden, was ist eigentlich mit Colm los, so, weil dem geht's augenscheinlich nicht gut, aber ob das wirklich der Grund dafür ist, dass er Patrick die Freundschaft kündigt, ist so ein bisschen die Frage. Und auf der anderen Seite begleiten wir halt Colm dabei, wie ja er in so einer Art Endlife-Crisis ist und das Gefühl hat, etwas geschaffen haben zu wollen in diesem Leben. Und da er Musiker ist und Geige spielt, versucht er jetzt eben, sich so ein bisschen mehr dem Musischen hinzugeben und seinem Leben einen Sinn zu geben, was es eben vorher in diesen vielen Pub-Nachmittagen mit Patrick für ihn nicht gegeben hat. Das klingt jetzt erstmal noch relativ dramatisch normal, spitzt sich dann aber ziemlich schnell dadurch zu, dass Colm Patrick verbietet, mit ihm zu reden. Und wenn er es doch tut, würde er sich Finger abschneiden, was für einen Geiger ziemlich doof ist, wenn er keine Finger mehr hat. Und ja, da gibt es dann so die ein oder andere Situation, in der es gegebenenfalls dazu kommt, dass er sich dann wirklich auch einen dieser Finger abschneidet. Und ja, wir erleben, wie sich dieser Nicht-Konflikt zuspitzt über die Zeit, und dabei erleben wir auch noch einige andere Charaktere auf dieser Insel, die auch ein relativ eintöniges Leben führen und versuchen, ja, auf dem einen oder anderen Weg diesem Leben zu entfliehen oder eben einen Sinn zu geben oder so, bis wir irgendwie am Ende dann ein sehr viele tragische Ereignisse haben, die irgendwie zusammentreffen im Finale. So würde ich es erstmal belassen und dann können wir ja nochmal genauer in die einzelnen Sachen eintauchen, die uns interessieren.
Ja, ich bin gespannt.
Also vielleicht sagen wir noch zum Hintergrund, der Film ist von Martin McDonagh, der ja, ich glaube, so ein bisschen bekannt geworden ist mit Brügge sehen und sterben, wo auch schon Colin Farrell und Brendan Gleeson die Hauptfiguren gespielt haben, wie auch in diesem Film. Und der ja zuletzt den auch Oscar-nominierten Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gemacht hat. Also der so, das sind so, würde ich sagen, seine drei bekannten großen Filme jetzt, die auch, also ich will nicht sagen, einen ähnlichen Ton anschlagen, aber die doch ja alle so ein bisschen dieses Element haben, dass man das Genre des Films nicht hundertprozentig festschreiben kann, weil ist es jetzt irgendwie ein Drama, ist es eine Komödie, ist es ein Horrorfilm, ist es ein Psychothriller, das spielt, glaube ich, bei all diesen Filmen so ein bisschen mit eine Rolle.
Ja, also bei Brücke, Sehen und Sterben ist ja sowas Komödiantisches mit drin, gell? Das ist ja, also das habe ich hier aber nicht gesehen. Also, aber du hast recht, es ist nicht ganz klar definiert, was das hier ist. Ich würde sagen Drama.
Ich würde mich auf Psychothriller festlegen am Ende.
Okay.
Aber ich habe am Anfang auch ziemlich viel gelacht, also.
Ja, ich habe auch an einer Stelle gelacht. Wo war denn das? Das war da, wo meine Frau gesagt hat, ich glaube, den Film kannst du allein weiterschauen. Und dann wurde es, dann wurde es kurz, ach genau, wie er im Pub irgendwie ausrastet. Irgendeiner, da war irgendwas im Pub, ich weiß es nicht mehr. Das fand ich irgendwie lustig, aber ich weiß nicht mehr. Nee, also wahnsinnig viel gelacht habe ich nicht. Ich fand ihn schon extrem deprimierend. Und vor allem, als er dann so eskaliert, also ich meine, wir können es ja sagen, es werden Finger abgeschnitten. Wo ich mir dann auch dachte so, also jetzt nicht, weil es so eklig war, sondern einfach, weil dieser Typ, also dieser Colm, einfach da offenbart hat, was für ein beschissener Psychopath er ist. Also was soll das? Der verstümmelt sich selbst in wirklich extremer Weise, nur um jemanden unter Druck zu setzen, mit dem er gar nicht mehr befreundet sein will.
Naja, ob das der Grund ist, warum er das tut, ist halt die andere Frage.
Genau.
Also der ist halt
genau das dachte ich mir auch.
Der ist halt, der hat halt auf jeden Fall eine Depression. So, also der hat auf jeden Fall eine Depression, der Mann. Und versucht irgendwie jetzt so zum, er ist auch ein bisschen oder sehr viel älter als Patrick und versucht irgendwie gerade da wieder rauszukommen. Und ich meine, selbstverletzendes Verhalten ist ja durchaus ein Symptom, was es gibt bei einigen psychischen Erkrankungen, die man ja hier vielleicht sehen könnte in dem Moment. Also, dass dazu ja auch so ein bisschen dieses gehört, sich wieder spüren zu wollen und ja, also ich kann nicht sagen, dass ich ihn zu 100% immer verstehe, aber ich finde, es ist ein sehr spannendes Porträt irgendwie einer Person, der es offensichtlich nicht gut geht und die aber dabei halt auch irgendwie Menschen aus dem Umfeld mit in die schlechte Situation hineinzieht, so.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, also mir ging es auch zwischenzeitlich so, dass ich ihn echt gut verstehen konnte. Also wenn man da, ja, total.
Durch schon, ja.
Also wenn man echt? Wenn man da hört, was Patrick so von sich gibt, das ist halt einfach so viel bla bla und einfach nur Rumgelabe, das nicht vorwärts, nicht rückwärts geht. Und wenn du das Gefühl hast, so, boah, eigentlich irgendwie es muss jetzt mal was passieren, irgendwie es ist jetzt hier bald fertig und dann gehe ich, aber ich kann ja nicht den ganzen Tag über, weiß ich nicht, die Scheiße von dem Esel reden oder Pferd oder was auch immer es war am Ende
Esel,
war.
Esel.
Ja, aber er hat doch gesagt, nee, war gar nicht der Esel, war das.
Nee, es war vom Pony.
Oder genau, also, weißt du, so, da diskutieren sie darüber, ob das jetzt das vom Esel oder vom Pony war und er versteht überhaupt gar nicht, was sein Problem ist. Also Patrick versteht nicht, warum Colm sagt
aber,
so, Alter, lass uns über was Vernünftiges reden, aber nicht
aber
über
sagt,
so einen Scheiß.
Da sagt sie doch, die Schwester, so einen ganz richtigen Kommentar, ihr seid doch alle Idioten oder ihr seid doch alle dumm.
Dull ist immer das Wort, was verwendet wird.
Oder so, ja, genau.
You're all a bit dull.
Ja, und das trifft's ja schon, gell? Ich meine, das ist ja nicht so, dass er als hochvergeistigter Komponist, ist sehr lustig, dass er Mozart ins falsche Jahrhundert, das fand ich sehr, sehr lustig, dass er eben über Jahrzehnte vollgelabert wurde vom Dorftrottel, sondern nee, das ist halt sein bester Freund gewesen, mit dem er eben jahrzehntelang harmoniert hat und plötzlich, also.
Es gibt ja aber ein bisschen das auslösende Moment, dass dieser Student auf die Insel kommt, der ja auch Musiker ist und der ihm sozusagen das Leben zeigt, was er hätte leben können, wenn er sich früher auch seiner Musik und dem ganzen Musiker sein verschrieben hätte. Und er schafft es ja auch am Ende jetzt nicht, ein großes Stück zu schreiben, was in die Ewigkeit eingehen wird oder so. Also die Frage, ob er wirklich der große Musiker hätte werden können, die beantwortet uns der Film ja gar nicht. Aber er ist eben in diesem Moment, an dem Moment, wo ihm vorgeführt wird, es gibt andere Leute, die schaffen das. Und der erste wichtige Schritt wäre gewesen, von dieser Insel wegzukommen. Und er ist ja auch nicht der Einzige, der im Verlauf dieses Films irgendwie versucht, von dieser Insel auf die ein oder andere Art körperlich oder geistig so ein bisschen wegzukommen und sich aus dem eigenen Trott rauszubewegen. Und manchen gelingt es und manchen gelingt es weniger gut, würde ich sagen. Mhm. Ne, also wir haben ja jetzt noch gar nicht gesprochen über Dominic, den weiteren Nebencharakter dieses Films, der auch fantastisch gespielt wird von Barry Keoghan, finde ich. Der ja auch so ein, also der ist ja ganz anders als Calm. Der ist ja, also Patrick sagt immer, ist der Einzige im Dorf, der noch ein bisschen trotteliger ist als ich selber so, und das hält ihn irgendwie hoch. Und selbst der sucht ja aber nach einem Ausweg aus dem bisherigen Leben so, ne? Der wird geschlagen von seinem Vater, der hat einfach ein scheiß Leben da. Und sein Ausweg, den er sich halt in seinem Kopf aufbaut, ist, dass Shoban jetzt die Liebe seines Lebens ist und er mit ihr irgendwie da weggehen könnte. Und als das nicht funktioniert, merkt er halt eben auch, man kommt hier nicht weg so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Verzweiflung, die auch kaum in dem Moment erfasst hat. Man kommt da einfach nicht weg.
Ja.
Ja, aber dafür ist er dann auch wiederum nicht schlau oder smart genug, um zu verstehen, dass er weg müsste, um irgendwie relevant zu werden.
Na, ich glaube, dass er realisiert halt, dass er in diesem Moment, er müsste, aber er hat es halt nicht gemacht, als er es gekonnt hätte. Und das ist halt so dieser tiefe Graben, in den er da fällt. Ich verteidige ihn jetzt so sehr. Während des Films war ich die ganze Zeit total auf Patricks Seite und habe immer gesagt, wie kann der nur so fies zu ihm sein?
Ja, natürlich, weil ich meine, er trifft ja auch den Nagel auf den Kopf. Er versucht halt immer nur nett zu sein. Also er versucht halt gut zu sein. Und er schafft das ja auch über weite Strecken auch. Ja. Und wird im Endeffekt da gebrochen davon, wie beschissen sein alter Freund sich ihm gegenüber verhält. Also, das war so ungerecht. Also
das erste Mal so richtig, richtig, richtig geweint habe ich bei der Szene, als Podrick verprügelt wird von dem Polizisten da vor dem Laden und dann kaum ihn aufhebt und wieder nach Hause fährt und mit der Kutsche, und man hat so das Gefühl, okay, vielleicht kann das jetzt ein Moment sein, und dann sind sie an dieser Weggabelung und er steigt halt einfach wieder aus. So, ja, oh Gott.
Furchtbar.
Oh Gott, das hat mich zerstört, wirklich.
Ja, mich auch.
Also
ja.
Gar nicht, dass er vorher verprügelt wurde oder so, sondern dieser Moment, wo kaum wieder aussteigt und geht. Echt wirklich. Also der hat emotional wirklich viel mit mir gemacht, der Film. Sehr viel.
Ja, da habe ich auch geweint an der Stelle.
Jetzt haben wir noch gar nicht, es gibt ja auch noch so eine mystische Ebene, die den ganzen Film umspielt, ne? Über die haben wir noch gar nicht geredet. Also, dass der jetzt heißt The Banshees of Inisherin, was ja irgendwie so Geister sind und genau so, und dass es ja auch diese eine ältere Frau im Dorf gibt, die so ein bisschen als Hexe verschrien ist und die ja auch an verschiedenen entscheidenden Momenten des Films auf eine durchaus geisterhafte Art immer mal wieder auftaucht und die da auch nochmal irgendwie so eine Metapher in den Raum geschmissen ist von diesem Film irgendwie, also
ja, und die ja auch so Prophezeiungen macht, also die ja auch zum Teil in Erfüllung gehen. Also du hast schon recht, es hat was Übersinnliches, was ich auch nicht so ganz verstanden hatte, was das da soll. Also ja, weil du hast schon recht, da ist es dann kein reines Drama mehr, da ist es dann irgendwie, keine Ahnung. Horrorfilm ist es noch nicht so ganz, also ja, seltsam.
Noch nicht so ganz, aber sie macht eine Prophezeiung und plötzlich haben wir eine Leiche im See. Also
ja, genau.
sind schon so Sachen, die da passieren. Und dann, was den Film dann, finde ich, nochmal eine Stufe hebt, ist, dass man ihn auch noch aus einer sehr metaphorischen Ebene angucken kann. Nämlich, dass er eben während dieses irischen Bürgerkriegs spielt und Corm und Podrick so ein bisschen die beiden Seiten dieses Bürgerkriegs auch verbildlichen mit ihren Ansichten. Also so die einen, die sagen, es soll alles bleiben, wie es immer war und es war doch so, wie es war, gut, auch wenn es nicht das perfekte Leben war, so. Und auf der anderen Seite halt die Leute, die sagen, vielleicht müssen wir mehr Risiko gehen und dafür können wir vielleicht was anderes erreichen, was uns irgendwie mehr erfüllt, so. Und das sind ja schon auch so ein bisschen die beiden Pole, die sich gegenüberstanden in diesem Bürgerkrieg. Und der Bürgerkrieg wird ja auch an verschiedenen Stellen des Films immer mal wieder eingebaut. Einmal durch eben, dass man Schüsse am Festland hört und sich die Menschen auf der Insel fragen, was da gerade wieder los ist. Und dann eben dadurch, dass Shoban auch weggeht und halt eine von denen ist, die es schafft, die Insel zu verlassen, oder eigentlich die einzige ist, die es schafft, diese Insel zu verlassen. Und sie ja eben dann aber auch auf dem Festland ist. Und Podrick, der halt bisher sich keine Gedanken darüber machen musste, dass sich was ändern könnte an seinem Leben, jetzt eben gezwungen ist zu sehen, dass sich da was verändert. Also, ne, wie die Iren halt sehen, es verändert sich was durch diesen Bürgerkrieg, auch wenn sie vielleicht am Ende beim Status quo bleiben, so. Schon allein dadurch, dass wir uns jetzt gespalten haben, wenn zwei Parteien, die gegeneinander gekämpft haben, wird sich was verändert haben. Und genauso ist es am Ende von diesem Film auch. Es wird sich was verändert haben zwischen den beiden, auch wenn sie am Ende nicht mehr wissen, warum sie sich eigentlich gestritten haben.
Ja, interessante Denkweise. Das Problem ist, dass ich wahrscheinlich, was das angeht, zu wenig Ahnung von Geschichte hatte und ein bisschen lost war, wann der Film überhaupt spielt. Mhm. Also ja, sie sagen am Anfang was von Bürgerkrieg, wo ich auch so dachte, ja, okay, Bürgerkrieg, alles klar, ja, Iren und so. Das Problem ist, dass ich da auch nur mein Wissen aus Downton Abbey im Endeffekt habe, was schon mehr ist, als ich eben, keine Ahnung, mir dann bewusst gemacht habe, weil ich habe dann nicht auf mein Downton Abbey Wissen vertraut und mir gedacht, ah, okay, das spielt so irgendwann so im Dunstkreis des Ersten Weltkriegs. Nee, sondern ich habe dann gedacht, naja gut, in Irland ist ja immer irgendwie Bürgerkrieg im 20. Jahrhundert gewesen. Das heißt, diese Aussage verortet den Film zeitlich nicht so richtig. Und dann hieß es dauernd Krieg. Dann hat es geknallt und so. Und ich habe mir gedacht, ist das während des Ersten Weltkriegs? Ist das während des Zweiten Weltkriegs? Welcher Krieg ist das denn überhaupt? Und noch bevor es geknallt hat, habe ich dann auch zu meiner Frau gesagt, so, was denkst du, wann der Film spielt? Und dann hat sie gesagt, warte mal, ich guck mal, wie die Frauen angezogen sind. Und dann hat sie geguckt und hat gesagt, ich weiß auch nicht so recht. Weil das Problem ist mit Mode, dass ja Mode auf so einer Insel immer Jahrzehnte hinterherhinkt, gell? Das ist ja
voll, ja.
So, und dann kommt eine Szene, da sitzt das Geschwisterpaar auf der Kutsche und sie hat ein Hemd an und da habe ich dann gesagt so, du, das könnte auch in 60ern sein, weil sie da so ein Hemd an hat, was eigentlich nach 60ern aussah oder späten 50ern, nee, eher 60er. Also es hat mich vollkommen rausgeworfen.
Fast schon hippie-mäßig, gell?
Ja, fast schon. Und da habe ich gedacht, also ich kann es nicht sagen, wann dieser Film spielt. Und habe mir dann auch gedacht, vielleicht ist das Absicht, vielleicht soll der so völlig aus der Zeit gerissen sein, halt irgendwann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und wenn man das natürlich ignoriert, was du gerade gesagt hast, weil das ist natürlich naheliegend, da diese Analogie zu treffen, dann kann man schon auch sagen, ja, ist es dann auch egal, wann er spielt, gell? Weil es ist ich meine, da passieren ja auch Dinge, die eigentlich nicht egal sein sollten, wenn sie passieren, wo eben die auch ohne Konsequenz bleiben. Also vielleicht passiert irgendeine Konsequenz daraus, aber dieser Kulminationspunkt am Ende, diese letzte Viertelstunde, was da passiert, ist ja nichts, was man einfach machen kann und dann weiterleben kann. Gut, vielleicht in Zeiten des Bürgerkriegs schon, das ist natürlich, ja, das würde das erklären. Aber also ich hatte das so auch so das Gefühl, das ist was Übersinnliches oder eben Metaphernhaftes, was dann ja am Ende unwirklich ist, genauso auch wie diese Selbstverstümmelung ja eigentlich eher metaphernhaft ist, weil das ist ja, kann ja nicht sein Ernst sein. Also in der Weise und vor allem in der Eskalationsgrad, den er da bringt, das ist ja irre eigentlich.
Ja, natürlich, aber es gibt Menschen, die sowas tun, so. Also, ne, es gibt auch Menschen, so die krass. Lassen sich Körperteile amputieren, so. Es ist nichts, was du und ich vielleicht machen würden, aber es gibt Menschen, für die ist es die Alternative, die sich ihnen dann halt stellt.
Ja, aber das machen die doch in der Regel, weil sie durch irgendeine, keine Ahnung, Geisteswindung der Meinung sind, dass dieses Körperteil nicht mehr zu ihnen gehört und sie sich fremd fühlen, dem Körperteil. Und hier ist es ja, um seinen Freund zu bestrafen, schneidet er sich Finger ab. Also, sorry.
Ja, aber ich glaube halt nicht, dass das der einzige Grund ist. Er macht es nicht nur, um seinen Freund zu bestrafen, sondern er macht es auch, um sich selber zu bestrafen. Er macht es auch, um überhaupt mal Spannung in dieses Leben da auf der Insel zu bringen und das Gefühl zu haben, überhaupt noch zu leben. So, er macht es, ne, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen auch, um sich selbst zu bestrafen, um nicht jetzt das Gefühl zu haben, der leichte Ausweg könnte sein, ich gehe einfach nach den Sommerferien mit dem Studenten aufs Festland und so, weil das geht dann halt nicht mehr, wenn er nicht mehr spielen kann und so. Also ich glaube, es ist viel Selbstbestrafung und so mit darin, die und eben so dieses sich mal wieder spüren und das Leben mal wieder spüren.
Und vielleicht auch einen Ruf schaffen. Er ist der Musiker von dieser kleinen Insel, der sogar ohne Finger irgendwelche oder mit Verstümmelung im weitesten Sinne große Sachen oder okaye Sachen schaffen konnte.
Mhm. Ja. Also. Finde ich genauso, kann genauso auch der Grund sein. So dieses, jetzt bin ich schon so alt und das ist das Einzige, was mich noch einzigartig machen kann als Musiker. So voll.
Hm. Ja, ich dachte zwischendrin mal, dass es irgendwie einen Suizid einleitet. Mhm. Aber das widerspricht ja dem, was du sagst, und widerspricht ja auch dem Ende. Also bin ich dann wieder von abgekommen. Obwohl ich es dann nicht verstanden habe. Aber jetzt hast du es erklärt, das leuchtet mir ein. Ja.
Habe ich aber zwischendurch auch gedacht, ne? Also hätte genauso sein können, dass der Film auch in so eine Richtung weitergeht irgendwie.
Klar, ich meine, in der Art, wie es eskaliert, musste man das Gefühl haben, dass es darauf hinausläuft. Genau. Und da war ja auch eine Szene drin, wo es so aussah. Also würde er. Ja.
Ja. Ja, ich finde einfach, also ich habe, nachdem ich diesen Film gesehen habe, so viele gute Gespräche mit Leuten über diesen Film, über die verschiedensten Dinge an diesem Film geredet. Schon alleine mit wie vielen Leuten vielleicht frage ich euch mal, habt ihr euch schon mal von einem Freund getrennt? Also jetzt nicht in einer Liebesbeziehung, sondern in einer freundschaftlichen Beziehung? So, weil ich finde das, es ist so spannend, dass wir das in unserer Gesellschaft halt nicht tun und in Liebesbeziehungen schon. Und
doch,
das schon alleine das, wir lassen halt ausschleifen. Freundschaften lassen wir ausschleifen. Aber wann sagen wir schon mal, ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein? Da muss schon viel vorgefallen sein. So, das ist mir vielleicht ein, zweimal passiert mit Leuten, wo ich politisch überhaupt nicht mehr mitgehen konnte, wie die sich entwickelt haben. So. Aber ansonsten antwortet man halt irgendwann nicht mehr auf die WhatsApp-Nachrichten und dann ist man irgendwann so rausgeslidet aus dem Leben. So. Allein darüber habe ich so viele gute Gespräche schon geführt.
Ich meine, gut, was schon passiert ist in meiner Geschichte, ist, dass man sehr schnell rausgeslidet ist, was dann schon quasi wie ein Schlussmachen war. Aber du hast schon recht, also so wie hier, dass man vor allem eben man sich noch sieht die ganze Zeit und dann eben, gell, und dann muss man ja einen Schlussstrich ziehen. Das ist schon nicht so häufig, da hast du recht. Da sind wir.
Ja. Nee.
Ich weiß nicht, ob wir da feiger geworden sind oder ob das halt einfach nicht realistisch ist, wie der Film hier das darstellt.
Es ist auch nicht notwendig in vielen Situationen. Also,
ja, stimmt. Man muss die Leute ja nicht so vor den Kopf stoßen. Ne? Das ist ja.
Ja, wir hatten ja da auch durchaus eine gemeinsame Situation, wo man einfach dann gesagt hat, oder also wir untereinander gesagt haben, so, ja, und mit dem haben wir jetzt nichts mehr zu tun, das geht nicht.
Genau.
Oder das war jetzt zu viel, vielen Dank. Brauchen wir nicht mehr. Und ja, vorher wirklich regelmäßig engen Kontakt und dann nicht einen Tag auf den anderen, aber schon von einer Woche auf die andere.
Ja, schon quasi, doch.
Aber wie du sagst, wir haben es halt nicht ausgebrochen. Es war nicht wie in der Beziehung, wo man sagt, wir sind jetzt nicht mehr zusammen oder wir sind jetzt nicht mehr befreundet, sondern.
Ja, doch, bei mir schon. Also für dich gilt das nicht, aber für mich schon. Ich habe nämlich mit seiner Frau extrem gestritten.
Ja, oder
und danach
so. Ja.
War Funkstille. Ja, gab's schon. Aber ja, klar, meistens wird halt doch geghostet in irgendeiner Form, ne?
Ist das
ja. Oder es gibt halt so die wenigen Geschichten, an die man sich aber auch für immer erinnern wird.
Ja,
so.
Das stimmt. Ja, ja. Ja.
Und wir haben vielleicht niemanden, der sich die Finger deshalb abgeschnitten hat, aber trotzdem sind es die Geschichten, an die wir uns immer erinnern werden, so.
Ja.
Spannend, das bringt einen jetzt ganz schön zum Nachdenken.
Ja, das bringt einen zum Nachdenken und man denkt sich auch so, rede ich da jetzt on air drüber? Ich weiß es nicht. Wir sind ja wirklich bekannt dafür, dass wir unser Herz auf der Zunge tragen, auch on air. Aber das ist so ein Thema, ich weiß nicht.
Das ist ja auch total okay. Ich wollte ja damit nur noch mal quasi mich stark dafür machen, dass dieser Film wirklich viele spannende
Nachdenken anregt, ja.
Ja, und zum Beispiel frag Leute, die diesen Film gesehen haben, ob sie eher Calm oder eher Patrick gefühlt haben. Bei mir war es so, von den Leuten, die ich gefragt habe, 50-50. Aus sehr unterschiedlichen Gründen haben die Leute entweder sich mehr auf Patricks Seite gefühlt oder auf Calms Seite gefühlt. Und meistens waren sie auch an sehr unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben, als sie das gefühlt haben. Also
Wahnsinn. Also ich konnte überhaupt nicht, ich war vorhin ganz vor den Kopf gestoßen, als ihr gesagt habt, ihr konntet Calm fühlen zeitweise. Das war mir völlig, ich habe den als vollkommenen Psychopathen wahrgenommen. Also gar nicht konnte ich den in irgendeiner Weise annehmen.
Also ich konnte ihn jetzt nicht annehmen in einer Weise von wegen, ja, so sollte man reagieren, wenn man in dieser Situation in seinem Leben ist, ja. Das nicht, aber schon in einer, ich verstehe, wie sich deine Handlungen aus deinem Inneren speisen irgendwie.
Ja, das, selbst das konnte ich nicht so richtig. Weil ich fand halt, dass das, was er vorgebracht hat, was er gerne machen würde und wie auch immer, dass die Freundschaft diesem überhaupt gar nicht im Weg stehen müsste. Also dass es eigentlich vorgeschoben war. Also ja, der hat ein Problem mit sich selbst und mit dem, was er geschaffen hat. Im Endeffekt ist es ja die Troja-Geschichte wieder, was ja lustig ist, weil er auch in Troja mitgespielt hat. So, was ist das, was von dir bleibt, ja? Bist du ein netter Typ gewesen, der sich mit denen um dich herum verstanden hat und die dich vermissen werden, wenn du stirbst? Oder hast du was vollbracht, woran man sich noch nach 1000 Jahren erinnern wird? Und das ist ihm halt ein bisschen zu spät eingefallen, dass er diese Entscheidung treffen muss, ja.
Ja. Und das ist sein großes Drama, dass ihm das
zu viel eingefallen ist.
Wer weiß, wie der früher aussah. Vielleicht war er da Brad Pitt.
Nee. Ich hätte aber auch wirklich Brad Pitt gewollt in dieser Rolle. Auf keinen Fall.
Er war ja in Troja der, dem die Frau weggelaufen ist, die Helena. Der Menelaus. Also er war damals auch schon nicht Brad Pitt. Ich weiß nicht. Brad Pitt hat, glaube ich, nicht so wahnsinnig gut in die Rolle gepasst.
Nein, die Besetzung war ja wohl, also nicht umsonst waren die vier Hauptfiguren alle bei den Oscars nominiert dieses Jahr. Also fantastisch fand ich die. Also Colin Farrell hätte wirklich eigentlich diesen Oscar verdient gehabt in der Hauptrolle in meinen Augen.
Das war sehr schön.
Ja, sehe ich auch so. Obwohl man sagen muss, Colin Farrell ist nicht so weit von der Besetzung seiner früheren Rollen weg von Brad Pitt, gell? Also man hätte Brad Pitt jetzt nicht in die Brandon Gleeson-Rolle gesteckt, aber in die Colin Farrell-Rolle vielleicht schon, wenn er irisch könnte, also nicht kann.
Genau.
Wie ging es euch denn mit dem Verständnis?
Ja, auf jeden Fall nur mit Untertiteln. Also.
Ich sehe, aber du hast das Seminar vom Jan auch noch nicht besucht.
Nein, also ich habe schon viele seminarartige Vorträge von Jan gehört über verschiedene keltische, gälische,
was auch immer. Ein bisschen respektierlich.
Nein, ich bin selber Germanistin, ich liebe diese ganzen Sprachsachen. Ich bin die Jan immer zuhört, wenn er das erzählt. Dieses irische, also es war ja, die haben ja nicht mal irisch gesprochen, ne? Die haben Englisch mit so, Akzent geredet, aber es
ja,
war
so
schon gut, dass ich in der Omo war.
Ja.
Aber war das auch das Jahr des irischen Films? Es war ja noch ein irischer Film bei den Oscars beim fremdsprachigen Film nominiert, der wirklich in Irisch war.
Ah, okay, wusste ich gar nicht.
The Quiet Girl, auch ganz fantastisch.
Okay. Ja, also auf Deutsch konnte man ihn nicht schauen. Das war, wir haben, glaube ich, auf Deutsch angefangen und habe dann sofort zu meiner Frau gesagt, du, da geht viel zu viel verloren, das können wir nicht machen. Und dann haben wir es auf Englisch geschaut und das ist schon auch, also muss man halt. Also sonst geht ja der ganze Flair von dieser Insel verloren.
Ja, also ich würde auch sagen, wenn man irgendwie kann, sollte man versuchen, es auf Englisch zu gucken. Ja. Genau.
Ja, mit den Untertiteln konnte man es ja eigentlich ganz gut verstehen.
Ja, ja.
Ist jetzt auch nicht so, dass es super viel schnelle Dialoge gäbe in diesem Film, sodass es schwer ist, die hier Untertitel mitzulesen oder so.
Ja, und die Themen, die verhandelt werden, sind auch nicht sehr komplex. Da Esel, da Finger, okay, alles klar, schaffen wir.
I don't put my donkey outside when I'm sad.
Oh, da habe ich auch so geweint.
Oh Gott. Es war ja Year of the Donkey dieses Jahr bei den Oscars. Reden wir vielleicht später nochmal
drüber. Wir sollten, glaube ich, nochmal die Oscars gleich beleuchten. Ja. Eine Sache, die mich richtig rausgeworfen hat, war dieses Feuer.
Oh ja, das ist halt Feuer, gell?
Ganz schlimm nach Computer aussah. Oh.
Das ist auf dem Dach, gell? Das unten war gut, aber das unten war gut. Scheiße.
Genau. Ja. Das war irgendwie so Studio und dann diese totale so, nee, jetzt, also das, also.
Ja. Was auch sofort das ganze oder das halbe Dach brennt, gell?
Ja, genau, aber so eine ganz gerade Linie und genau so, wie es halt am Computer gerade rausfällt.
Ich
muss
sofort an dich denken, dass ich, oh Gott, der Zimmer flippt aus, wenn er das sieht.
Mir fällt sowas halt überhaupt nicht auf.
Das ist
schlimm. Das sah schlimm aus, ja.
Sowas bewegt dich, ja.
Ja, da werde ich böse.
Also, schlechtes Digitalfeuer. Es gibt fast nichts, was der Stefan schlimmer findet.
Stimmt leider.
Ja.
Was war, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, dieser Gottesdienst auf Latein. Also ich fand das ja schon
absurd. War das auf Latein?
Ja.
Ach, du hast recht, ja.
Der hat ja Latein gesprochen.
Ja, mit lustiges Englisch-Latein, ja, aber.
Ja, ja. Also ich fand es ja schon irgendwie immer absurd, sowas in der Sprache zu verhandeln, die keiner versteht. Ist ja bei den Katholiken wohl auch bis vor kurzem noch so gewesen, zum Großteil.
Ja, bis
es
vor
gibt
kurzem.
Noch, ich weiß, wir haben in Berlin hier eine Kirche, da kannst du in lateinischen Gottesdienst gehen.
Gott, oh Gott. Also,
schön, ja, zwei Stunden
die Leute,
Messe.
Die reden
das ist ja
über was.
Konservativ, das ist ja reaktionär.
Und du verstehst es halt einfach gar nicht. Und man hat es den Leuten auch so schön angesehen, dass sie einfach nichts mitbekommen haben von dem, was der Kerl da vorne gemacht hat. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, also wenn ich der Priester wäre, ich würde halt jede Woche einfach das Gleiche erzählen. Weil,
ja klar.
Ja.
Das merken die doch eh nicht. Also, das fand ich sehr seltsam. Es hat mich irgendwie sehr irritiert.
Aber dafür kenne ich mich auch zu wenig mit den Kirchen aus und wie das da Anfang des 20. Jahrhunderts war, ob das da üblich war, dass Gottesdienste noch so gehalten wurden in der britischen Kirche. Nee, was irischen, Entschuldigung, irischen Kirche.
Katholischen Kirche, ja, halte ich für sehr plausibel. Also wenn ich überlege, wie Kirche in meinem Heimatort in meiner Kindheit noch war, also da wurde nicht mehr Lateinisch gesprochen, da wurden schon noch Männer und Frauen getrennt, gell? Und das waren halt die 80er.
Echt?
Ja, also da halte ich es für plausibel, dass in den 20ern in Irland noch auf Latein gesprochen wurde. Sehr plausibel.
Absurd.
Und ich meine, es hat eine gewisse, aber jetzt kommen wir weit ab, es hat auch einen gewissen, gewisse Stärke, gell, was die katholische Kirche da dadurch geschaffen hat, nämlich eben eine Einigung. Also ich habe halt, als ich in Kroatien war, bin ich halt dort auch mal in den Gottesdienst gegangen und war, obwohl ich da kein Kroatisch konnte, verwundert, wie gut ich mich im Gottesdienst zurechtfinde, weil ich halt genau weiß, wann was passiert, was gerade gesprochen wird, weil es halt überall gleich ist. Es ist halt mittlerweile nicht mehr ganz gleich, sondern mittlerweile sind es unterschiedliche Sprachen, aber es wird auf den Sprachen, dann wird das Gleiche geredet und es passiert das Gleiche. Und das ist halt was du halt noch verstärkst, wenn es dann überall auch noch die gleiche Sprache ist. Mhm. Der Nachteil ist allerdings, wenn du dann eine Sprache hast, die von niemandem
halt
verstanden
niemand
wird.
Die halt niemand versteht.
Ja, ist die Frage, ob das dann wirklich von Vorteil ist. Also grundsätzlich ist das natürlich nicht von Vorteil, aber die Idee verstehe ich schon. Also es ist halt überall man fühlt sich dann überall gleich geborgen. Ne? Also wenn so ein Ire in Tschechien dann in die katholische Kirche geht, fühlt er sich sofort geborgen, weil es genauso ist wie in Irland. Hat schon auch eine Stärke. Keine Ahnung, ob einem das was gibt oder nicht. Mir nicht, aber kann einem was geben. Ja.
Ja, jetzt müssen wir noch Punkte dran werfen. Wir geben zwischen 0 und 10 Punkten geschätzt. Also es gab auch immer mal wieder Situationen, wo mal jemand drüber oder drunter gehen musste.
Drunter? Unter 0 Punkte?
Nee, das
was
haben
war denn da los?
Doch, irgendjemand haben wir minus 2 für irgendwas gegeben.
Ja, der Martin hat so einen Quatsch gemacht, aber wir haben so einen Quatsch eigentlich nie gemacht, oder? Ich glaube nicht.
Ich hatte ja mal so eine Liste gezogen, aber die finde ich jetzt nicht so schnell. Ja, möchtest du anfangen oder soll der Christoph anfangen?
Ich kann gerne anfangen.
Ja, fang mal
ich
an.
Ich bewerte ja alles, was ich gucke, auf Letterboxd sonst. Da hat man ja eine Skala von 0,5 bis 5 zur Verfügung und da habe ich 4,5 Sterne gegeben, dementsprechend, und ein Herz. Dementsprechend wären wir in eurer Skala bei 9 Punkten und darauf würde ich mich auch committen nach unserer heutigen Besprechung.
Krass.
Für mich, nochmal ganz kurz, der zweitbeste Film der diesjährigen Oscar-Season.
Okay. Okay, dann bin ich sehr gespannt, was du nachher als besten Film anbringen wirst. Ich habe ja seit letzter Woche mein Punktesystem umgestellt.
Oh, ich habe herzlich gelacht, wie vielen Leuten Jan schon sein Punktesystem erklärt hat. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass jemand gesagt hat, ich mache es jetzt auch so.
Doch, hat mich total überzeugt.
Grüße.
Ja, genau. Grüße gehen raus. Für mich ist der Film, ja, ich habe mich da schon arg dran gerieben. Ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand ihn durchaus berührend. Ich fand ihn aber unangenehm. Ich fand gerade die Colm-Figur fand ich sehr unangenehm. Ich fand es sehr bedrückend. Mir hat das keine Freude gemacht. Und deswegen ist es für mich, was mich persönlich angeht, höchstens ein durchschnittlicher Film, eher ein bisschen unangenehmer Film und der nur aufgewertet wird dadurch, dass er eben, dass er schon funktioniert, auch auf mich bezogen. Aber deswegen gebe ich 4,5.
Hui.
Früher hätte ich wesentlich mehr gegeben.
Aber nach deinem System macht das sehr viel Sinn.
Genau.
Was hättest du früher gegeben?
Du musst ab jetzt immer eine Doppelliste.
Nee, musst du nicht.
Früher hätte ich wahrscheinlich so 6,5 gegeben.
Okay.
Vielleicht auch 7.
Ja, ich muss sagen, ich bin in den Film rein. Ich hatte ihn vor 1, 2, 3 Wochen irgendwie, als ich das letzte Mal dran war mit Vorschlagen, habe ich mir so ein paar Trailer angeguckt und der wurde mir irgendwie auch vorgeschlagen und okay. Sieht ja ganz schön aus. Also dieses Titelbild sah hübsch aus und dann habe ich mir den Trailer
am
angeguckt.
Am Anfang, wie das losgeht, gell? Dieses Grün und
super.
Ich habe sofort zu meiner Frau gesagt, vielleicht sollten wir dieses Jahr nach Irland fahren und nicht nach Schottland.
Und irgendwann entfaltet sich aber die Klaustrophobie dieser Insel.
Jedenfalls, da habe ich schon gedacht, so, also wow, sieht es toll aus und dann wird ja in dem Trailer so ein bisschen die Story erzählt und da habe ich mir gedacht, so, oh nee. Auf keinen Fall. Das ist so ein 2,5-3-Punkte-Film.
Danke, Becky.
Fürchterlich.
Dann kam ich.
Dann Becky schlägt den Film vor. Du hattest als erstes, genau, irgendwie, wir hatten in der Woche davor schon gesprochen und da hieß es dann, Wanaka würden wir gucken.
Wakanda,
was habe ich gesagt? Ja, egal.
Wanaka, hast du gesagt. Wanaka. Klingt japanisch.
Ja.
Ich finde, es klingt hawaiianisch.
Ja. Ist irgendwie ist
nee, neuseeländisch. Das kenne ich von Neuseeland. Das heißt irgendwas. Das ist irgendwas. Ich glaube,
ich glaube, da gibt's ein Ironman-Triathlon.
Ja, Wanaka Backpacker.
Auch noch Ironman?
Das ist
Entschuldigung.
Ja, das ist, ja.
Der war ja, gibt's in Neuseeland.
Nee, der Ironman.
Statt in Neuseeland.
Ironman ist ein Taupo, glaube ich. Aber Wanaka ist auf der Südinsel. Da war ich. Das ist schön da. Okay, also jetzt nicht
Wakanda hatte ich vorgeschlagen.
Hattest du und dann hat der Christoph gesagt, ah nee, doch nicht. Und dann der, also, oh, pf, oh, okay, gut, dann gucke ich jetzt erst den und danach gucke ich Wakanda als Belohnung sozusagen. Und dann habe ich angefangen und dann muss ich sagen, ich habe mich jetzt auch interessiert, wann der Film so spielt, habe ich ein bisschen nachgeguckt, da habe ich versehentlich den hier Wikipedia-Artikel gelesen, gefunden und quer gelesen. Was mir aber geholfen hat, dass ich so ungefähr ein Gefühl habe, wo es denn hingeht. Und dann saß ich da und habe einen echt sehr schönen Film geschaut. Ich konnte mich wechselweise mit den Charakteren identifizieren und es waren eben viele, viele Sachen zum Nachdenken drin. Das hattest du ja auch gesagt, eben dieses Freundschaft beenden oder wie man mit Leuten umgeht, die einem immer nur irgendwie Quatsch ans Ohr kauen, die man aber nicht so richtig los wird und so weiter. Es gab viele, auch so kleine Situationen, wo ich dachte so, ach, ist ja spannend, wie würde ich denn damit umgehen? Und deswegen, ich fand ihn nicht ganz so stark wie den Film letzte Woche, aber ich gebe dem schon 7,5 Punkte.
Wow.
Also, doch. Danke, dass du ihn uns vorgeschlagen hast und mich gezwungen hast, ihn zu schauen. Also gezwungen, yes, in Anführungsstrichen.
Sehr schön. Ja, ihr habt ja erzählt, ihr wollt ab und zu auch mal was gucken, was nicht euer Action, wie sagt man, Level, was ihr sonst gerne guckt, betrifft, sondern ausbricht.
Ich gucke das ja gar nicht gerne, aber ja, das ist, halt das ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen können, diese Action-Sachen, das ist halt, tut am wenigsten weh. Nee, aber ich bin froh, wenn wir so einen Input kriegen, weil das wäre so ein Film gewesen, den hätte nicht mal jemand von uns vorgeschlagen, obwohl wir, also ich besonders versuche, eben auch die Bandbreite ein bisschen zu vergrößern, aber den hätte ich niemals vorgeschlagen. Also wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen.
Als ich gesehen habe, der kommt jetzt ins Streaming, wusste ich, der muss es sein.
Ja, super. Sehr super.
Gut. Sehr gut. Ach ja. Dann gehen wir doch mal zur nächsten Kapitelmarke über, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Nach einer knappen Stunde.
Werde ich Jans Rekord schlagen.
Gott, oh Gott.
Ja, gut, wir hatten ja eine Viertelstunde vorgeplänkelt sozusagen.
Ja, ja.
Wieso gehst du jetzt schon? Möchtest du 3 Stunden schlagen?
Nein, keine Sorge.
Es kommt, wie es kommt.
Aber genau, wir schauen mal, wir haben ja noch ein paar Themen.
Der Jan hat jetzt Pause gedrückt und mal geguckt, wie lange so. Okay, wie lange ist die Sendung? Ah ja, kriegst du gleich eine Nachricht.
Wenn wir mal die Gelegenheit haben, dich hier in unserer Sendung zu haben, dann werden wir dich auch festquatschen. Das würde sein. Werden wir uns von dir die Welt erklären lassen.
Let's do it.
So, du hast
so, aber trinken wir mal was, oder ja, was?
Auf jeden Fall.
Bezahlt.
Ich trinke schon.
Wie, du trinkst schon?
Ich habe mir gerade eingegossen. Und zwar Clontarf Irish Whiskey. Ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt einen irischen habe, aber ich habe einen. Ich glaube, mein Schwiegervater hat ihn mal geschenkt bekommen. Und dann hat er ihn irgendwann mir abgegeben, weil er keine Lust hatte, ihn zu trinken, weil es halt irischer Whisky ist. Nee, weil er auch einfach keine Lust hat, Whisky zu trinken, glaube ich. Und es war so 3 Flaschen übereinander, die man so übereinander stapeln kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Oh, sowas habe ich auch. Vielleicht ist das sogar das.
Ja, vielleicht. So, wo unten in der Flasche immer so eine große Ausbuchtung ist, dass gerade der Ausgießerhals von der unteren Flasche da reinpasst und dann kann man die so übereinander stapeln, 3, und dann sind die von der Größe her etwa wie eine normale 075 Flasche. Das heißt, da ist immer ganz wenig drin in diesen Einzelflaschen, weil man hat dann unheimlich viel Glas natürlich. Ich nehme an, das ist so vielleicht 02 oder sowas. Ich find's nicht.
Ah, 04 müssen das aber schon sein, oder?
Nee, es sind 200 Milliliter. Ja, es sind
200 Milliliter.
3x200 Milliliter, ja gut. Das
kommt hin, ja. 3x, ja, stimmt.
Mit ein bisschen Glas dazwischen, dann, ja, kommt schon hin. Und ich habe aber sicherheitshalber noch einen Holunderblütenlikör mitgenommen, den werde ich eventuell noch reingießen und mir einen Padovani draus machen, halt einen irischen Padovani, keine Ahnung, ob das funktioniert, aber trinken wird man es können. Und also ich muss auch sagen, der Whisky alleine ist, wie ich das erwartet habe, unbedeutend. Es ist halt irischer Whisky, also es ist halt, ich werde mit irischem Whisky nicht warm, das ist halt, ja, ich glaube, die haben so einen hohen Grain, oder ist es immer Grain? Ich kenne mich bei irischem Whisky nicht aus. Auf jeden Fall schmeckt es in der Regel süßlich und Toffee, ja, Toffee steht drauf, Toffee und irgendwas, subtile Eiche. Ja, genau, ist immer schön subtil bei den Iren, das kann man immer schön trinken, wenn man keine Ahnung von Whisky hat.
Wäre also das, was für mich.
Das heißt, du machst es jetzt wieder, Jan, du verkostest auch drei während der Sendung oder verkostest du nur
einen? Nee, ich habe nur die eine Flasche gefunden. Ich weiß nicht, wo die anderen drei abgeblieben sind. Ich glaube, eins von den dreien war sogar ein Likör, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, die waren unterschiedlicher Alter und dann noch ein Likör, meine ich. Aber ich habe noch die eine Flasche.
Ein Whisky-Likör? Dann ja, ein Whisky-Likör. Wahrscheinlich, oder?
Ja, klar. Mhm. Sowas wie, oh, Stefan, hilf mir, wie heißt dieser Standard-Whisky-Likör?
Drambuie,
genau, sowas. Ja.
Ja,
nee, so langweilig. Ich gieße jetzt von der Blütenlikör rein und mache einen Eiswürfel rein.
Sehr schön. Ich habe vorhin geschaut, ich habe oben sogar noch eine Flasche Guinness gehabt, aber die war halt kalt und um dem Film gerecht zu werden, hätte ich sie ja warm trinken müssen. Vielleicht trinke ich die dann nächste Woche. Aber ich bekomme morgen Besuch vom Chef von meiner Frau an die Bar. Und der möchte unbedingt mal unsere Version des Mai Tais kennenlernen.
Den hast du jetzt schon mal geübt.
Unsere Version des Mai Tais.
Ich wollte gerade sagen, haben wir eine Version? Ist mir neu.
Deswegen habe ich mir mal zwei kleine Mai Tai gemacht. Einmal mit einem klassischen Jamaika-Rum und einem Aricol-Rum gemischt. Und dann noch einmal irgendwie vier andere Rums, irgend so was ganz Kräftiges, Hochprozentiges und so einfach mit mal Cross. Quer durchs. Den hatte ich leider nicht da, sonst hätte ich den genommen. Ich glaube, das ist ein geiler Mai Tai. Und da brauchst du auch nichts dazu mischen. Ich habe hier so ein Tiki-Lovers oder sowas genommen. Und
wenn der zu dir kommt und deine Mai Tai-Version wissen will, aber ja nicht irgendwie vorgebrieft ist, dass du der große Mai Tai-König bist, hat er ja wahrscheinlich irgendeine Schwäche für Mai Tai. Also das heißt,
er hat eine Schwäche für Mai Tais, aber er hat schon mal bei uns an der Bar getrunken, damals noch in Wiesbaden. Mhm. Und ja, das heißt, dann mache ich einfach noch einen Negroni hinterher und soll er das trinken. Den kann ich. Da habe ich auch Versionen von mir.
Nee, aber wenn er ein Mai Tai-Trinker ist, dann mach ihm doch lieber diesen mit Maracuja und Rum, den du sonst immer machst.
Den Trader Vic? Ja, aber das ist, oder? Ja, das ist aber schon was anderes als ein Mai Tai.
Ja, also ein Negroni ist viel weiter weg.
Ja, ich weiß, ein Negroni würde ich auch nur so, das war jetzt eher so ein Scherz. Nee,
also Maracuja und Rum würde ich nehmen.
Maracuja, Ananas, Rum.
Super Drink.
Zitrone, ja. Geiler Drink. Ja. Nee, ich habe, die waren irgendwie schon vor Monaten schon angekündigt, aber dann sind sie alle wegen Krankheit irgendwie ausgefallen. Da hatte ich mir schon einen schönen Mandelsirup gekauft und den habe ich jetzt eben auch aufgemacht und verkostet. Mandelsirup pur probieren ist auch echt was Schönes. Und jetzt habe ich da zwei Mai Tais gemacht. Ich werde jetzt im Hintergrund gleich mal zwei Drinks shaken und dann werde ich nochmal berichten, wie das so geworden ist. Ich fürchte, ich schmecke einfach keinen Unterschied.
Ich bin sehr gespannt.
Du hast aber auch gesagt, du hast was fast passend zum Thema oder so.
Ich wollte mir natürlich Mühe geben und die Regel befolgen und was thematisch Passendes bringen. Problem, es war echt nichts da, ja. Ich habe erst gedacht, ja, du könntest dir ja was Grünes mischen, ja, wegen Irland und so. Nix da,
war
was
gerade
St. Grün
Patrick's Day und so?
Genau. Dann habe ich gedacht, okay, ich könnte natürlich auch so Guinness mag ich nicht, könnte mir ein Bulmers besorgen oder so, aber bin ich auch nicht mehr zugekommen. Ein Bulmers, dieses Cider.
Ah, okay. So,
das ist super geil. Super. Das trinke ich 10-mal lieber als Guinness. Wegen St. Patrick's Day war in den letzten Tagen auch oft, ging so ein TikTok rum mit diesen drei Shots, die man zum St. Patrick's Day mischen kann, nämlich Irish Flag, der halt so eine grüne, eine weiße und eine orangene Schicht hat. Baby Guinness mit so einer Kaffeelikör und cremigen Kaffeelikör obendrauf oder so. Und das dritte habe ich vergessen. Hatte ich aber auch, ich hatte nichts. Also wirklich, ich war frustriert, dass ich nichts hier hatte. Und dann habe ich noch mal ein bisschen gegoogelt. Und jetzt trinke ich hier. Warte, ich schicke euch ein Foto. Ein Cocktail, der nennt sich Black Bay. Und ich habe ihn nur deshalb gemacht, weil er eigentlich auch aussehen sollte wie ein Guinness.
Sieht viel mehr nach Bier aus als Guinness.
Genau, es ist Gin mit Martini Rosso und geschäumter Milch.
Ach du Scheiße, wie kommt man denn auf die Idee?
Martini Rosso war ich noch dabei, aber warum denn Milch da oben drauf?
Boah, Milch und Martini Rosso funktioniert doch wahrscheinlich gar nicht, oder?
Ja, es ist halt Also ich habe jetzt hier schon, also es ist weniger schlimm, als ich gedacht habe. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich Kräuter und Milch nochmal miteinander mischen
würde. Dann kann es immer noch sehr schlimm sein. Wie nennt sich ja. das Ganze?
Black Bay. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist das die einzige Seite in diesem Internet, die jemals diesen Cocktail publiziert hat, auf der ich gelandet bin, weil ich nach Cocktails wow. gesucht habe, die wie Guinness aussehen.
Wow. Das ist, ja. Sieht, also wie Bier sieht's aus, ja. Sieht nicht wie Guinness aus, aber wie Bier sieht's total aus.
Nee, aber ich habe mich auch hinterher gefragt, woher soll es so schwarz werden? Also so dunkel ist Martini Rosso dann auch nicht, er heißt ja nicht.
Ja,
Martini,
und vor allem trüb. Also
ja.
Ist ja trüb normalerweise Guinness.
Ja, gut, da kommt ja ein bisschen was von der Milch.
Ja, interessant. Ja. Mutig, vor allem die Menge zu trinken. Also.
Ja. Ja, das schaffe ich bestimmt noch heute im Laufe des Abends hier. Hab aber auch ein Glas Sprudelwasser daneben stehen zum
sicher
Spielen.
Sicher.
Ich kann ja. euch sagen, dieser irische Whisky ist auch als Padovani so verflucht langweilig. Ich überlege, ob ich rübergehe und mir einen rauchigen Whisky hole, den ich noch dazu gieße. Das ist, ja, das ist ein Drama. So. Gut. Weiter im Text. Stefan, nächste Kapitelmarke.
Wanaka. Wanaka.
Wakanda Forever. Und da haben wir schon das erste Problem, das ich mit diesem Film hatte. Aber Becky, erzähl uns doch mal, warum hattest du, weil den hattest du uns ja auch vorgeschlagen, ne?
Ja.
Glaube ich. Hatten wir erst
überlegt. Ich bin ja große Superheldinnen-Film-Fanin. Also wirklich, also vor allem MCU. Das hat mich da auch so ein bisschen reingebracht und seitdem interessiere ich mich sehr für das Genre. Ich bin die, von der Jan immer spricht, wenn er sagt, er wäre so gern auch jemand, der was daraus zieht, sich auf den nächsten Marvel-Film zu freuen und dem die Charaktere was bedeuten und so. Genau, also ich bin da schon sehr into. Und bekanntermaßen ist ja Black Panther der beste Superheld in den Film aller Zeiten. Und deshalb war ich natürlich besonders gespannt auf Wakanda Forever.
Okay. Wie, kleine Zwischenfrage, wie stehst du zu Wonder Woman, dem ersten Film? Also
zum ersten stehe ich sehr gut. Also dem, ja, zum ersten stehe ich sehr, genau. sehr, sehr gut. Er hatte so Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe, naja, da hat das Studio Patty Jenkins reingeredet, aber jetzt, wenn sie beim zweiten Teil mehr Freiheit kriegt, dann wird das bestimmt alles richtig super. Ja,
genau, den hätten wir besser
wurde es
gelassen,
leider ja. nicht. Ja, nein. Also ja. beim zweiten.
Aber der erste war super, oder?
Der erste war toll, ja.
Ja, also, okay, da sind wir uns einig.
Ich habe die Probleme mit dem Ende, die meisten mit dem Ende so ein bisschen haben. Und ich bin einfach kein Steve-Fan, aber ansonsten fand ich das schon wirklich einen sehr guten Film.
Okay, gut. Wollte ich nur kurz abklären, weil du hier, weil würde ich auch nämlich als einen der besten Superhelden und Heldinnen-Filmen. Aber okay, bleiben wir im MCU. Black Panther fand ich auch super, hat mir viel Spaß gemacht. Jetzt haben wir ja das Problem, dass unser Hauptdarsteller gestorben ist. Und das war ja die Frage, wie wird das verarbeitet? Und das haben sie ja sehr, ja, plakativ verarbeitet. Also der stirbt halt auch hier.
Aber also ich hatte die Befürchtung, sie würden es plakativer machen und wir sehen noch einen CGI Chadwick Boseman. Und ich war sehr froh, dass das nicht passiert ist.
Ja, das stimmt. War gut, dass sie es so gemacht haben. Und sie haben halt die Gelegenheit genutzt, um jetzt alles einmal links zu machen und die Frauen mal ranzulassen. Haben sie das wirklich
getan?
Ja,
aber durchaus davor auch schon eine große Rolle gespielt.
Ja, klar,
haben.
Natürlich, natürlich. Wie fandst du das? Also hat dich das überzeugt, wie sie das gemacht haben?
Ich musste hinterher erstmal ein bisschen nachdenken darüber, wie ich den Film fand, aber je länger es her ist, desto mehr ist er in mir gewachsen und desto besser finde ich ihn tatsächlich. Ja, unter anderem wegen verschiedener von den Hauptfiguren. Ich bin halt, also Shuri ist einfach meine absolute Lieblingsfigur im ganzen MCU schon immer, seit ich sie kenne sozusagen. Sie ist ja auch der klügste Mensch im MCU und so. Das hat mich natürlich gefreut, dass sie so eine große Rolle gespielt hat. Angela Bassett als Königin Ramonda hat ja quasi so ein bisschen, ich sag mal so, die Hauptrolle in der ersten Hälfte gespielt und Shuri dann so in der zweiten Hälfte. Das hat mir doch sehr gut gefallen. Und also ich glaube, was mir am besten gefällt, ist tatsächlich das, was gar nicht so sehr das Superheldige daran ist, sondern dass es ein sehr guter Film über Trauer geworden ist in meinen Augen. Siehst du wohl nicht so.
Darf ich kurz einwerfen?
Stefan, mach du mal.
Thema Trauer. Ich habe heute mit einem Arbeitskollegen gesprochen, auch über den Film. Und ich hatte dann eben den Eindruck, oder ich habe zu ihm gesagt, das kam mir vor wie irgendwie so eine 2:45 Beerdigung. Also diese Beerdigungsfeier, natürlich nicht das in die Erde schaufeln. Aber es ist halt so am Anfang ganz viel über ihn. Und zwar eben nicht nur, also mein Gefühl war, es war eben nicht nur über diesen Charakter, sondern über den Schauspieler dahinter.
Ja, das stimmt.
Mir hat es da ganz doll gefehlt, die Trennung zu haben zwischen der Rolle und dem Schauspieler. Und also mir war das da zu nah dran, auch wenn ich den Film an sich gut fand. Also er hat mir Spaß gemacht, es waren knackige Action-Szenen, dieses Unterwasser-Tanzen, okay, insbesondere, dass die Leute so unfassbar schlecht geschwommen sind, obwohl sie ihr Leben lang unter Wasser leben.
Ich erkenne ein Muster, was dich aufregt im Film.
Ja, ich habe halt irgendwie 6 Jahre Leistungsschwimmen gemacht. Ich weiß, wie so Schwimmen aussehen muss. Und da kriege ich. Weißt du, so Kickbewegungen, das macht man halt einfach. Oder so diesen Brustscherschlag. Also wenn man nicht richtig Brustschwimmen kann, so eine Schere. Das macht man als Landmensch, der irgendwie mal vor 20 Jahren Brust gelernt hat und es nicht so richtig kann. Ich schwimme genauso mit einer Schere. Aber dass die ihr Leben unter Wasser verbringen, die müssen sich doch so bewegen können, wie eben ein Fisch sich bewegt. Und
da hätte man doch mal einen Leistungsschwimmer nehmen können als Schauspieler.
Ja, oder ja, irgendjemand, natürlich. Der ist halt.
Oder als Berater.
Genau, man muss ja den Leuten nur erklären, so, nee, du lässt die Beine zusammen, du machst die nicht auf. Also, ja, wenn du irgendwie Wasser treten musst oder so, aber die haben sich ja unter Wasser so frei bewegt, als würden sie fliegen. Was tolle Szenen, fand ich richtig gut. Aber
Vielleicht passiert das auch, wenn man sein ganzes Leben unter Wasser ist, dann schwimmt man nicht mehr, sondern fliegt unter Wasser.
Ja, man fliegt, aber dann bewegt man sich halt eleganter. Also auch so ein Vogel, der bewegt sich ja nicht so, wie wenn wir jetzt mit den Flügeln schlagen würden. Oder? Also die können das schon ein bisschen eleganter als wir.
Ja, genau. Hätten sie mal James Cameron dran gelassen. Der hat ja Ahnung davon, wie das unter Wasser aussieht.
Bitte nicht.
Nee, also wie gesagt, also das war für mich immer so diese Schwierigkeit, dass es dann doch irgendwie immer wieder, ach ja, eigentlich hätten wir ja gerne ihn wieder zurück. Und so, nee, ihr könnt es doch genauso gut, dass sie sich am Anfang von ihm verabschieden, dass sie ihn irgendwie in Anführungsstrichen loswerden müssen, weil er halt nicht mehr die Rolle spielen kann, ist ganz klar. Aber ich fand's halt zu lange, zu dick. Also ich hätte es gern irgendwie abgeschlossen gehabt und dann weiter und nicht, wir reden
nochmal.
Aber
so funktioniert Trauer halt nicht. Das ist ja genau das, was so großartig daran ist, wie sie das Trauerthema umgesetzt haben. Also, dass Shuri das halt nicht loslassen kann bis zum Ende, diese Schuld, die sie sich selber gibt und diese Trauer um ihren Bruder, in der gleichzeitig noch die Trauer um ihren Vater, die sie nie so richtig leben konnte, mitschwingt so. Also, das ist doch, und auch, oh Gott, ich meine, eine der stärksten Szenen des Films ist ja wohl die mit, wo Ramonda sagt so, ich hab hier eins der mächtigsten Völker der Erde, aber meine ganze Familie um mich rum stirbt und wie sie das sagt, das sind wirklich so die Charaktermomente schön. Des Films.
Ja, also den Film als Trauergeschichte zu sehen, da gehe ich sogar noch mit, also genau anders als du, Stefan. Das kann ich ihn annehmen. Als Actionfilm tue ich mir sehr, sehr schwer mit dem Film, weil ich ihn unangenehm in ganz vielen Aussagen finde. Ich finde ihn unheimlich kraftmeierisch. Ich finde ihn unfassbar amerikanisch, neokolonial. Wir haben ja im Endeffekt hier, obwohl ja die Amerikaner mitspielen und eine relativ große Rolle spielen, sind ja hier die, ist ja Wakanda eigentlich Amerika, die eben völlig überlegen militärisch und technisch sind, der Welt gegenüber, alle sind neidisch auf sie. Sie haben im Endeffekt die Atombombe, weil das ist ja das, was ja wie heißt dieses Element? Ich habe schon wieder vergessen.
Dingens.
Vibranium.
Vibranium ist ja im Endeffekt die Atombombe oder ja, also irgendeine völlig überragende Waffe, die alle haben wollen und die alle mit versuchen.
Es ist ja halt ein Rüstmaterial vor allem.
Ja. Wie auch
ich finde
immer,
das schon
gell?
Sehr,
ja.
Also ich argumentiere ja. Gleich, ich mach erstmal fertig.
Ja, okay. Und jetzt stellt sich heraus, ich meine, sie haben ja, sie sind in den Film oder in diese Geschichte reingegangen mit, oder auch in der letzten Geschichte im Endeffekt, sie sind völlig überlegen, bisher waren sie nicht bekannt, weil sie im Verborgenen gelebt haben, aber sie sind komplett überlegen. Und es läuft im Endeffekt nicht gegen sie. Und jetzt stellt sich plötzlich raus, sie sind gar nicht die Einzigen, die das haben. Es gibt noch eine Macht, die auch Vibranium hat. Scheiße. Und die wollen sich vielleicht nicht fügen. Oder die wollen, ja, also wir haben plötzlich das Problem, wir haben zwei Supermächte. Und wie gehen wir damit um? Ich meine, klar, ist natürlich auch ganz schön mit der Brechstange die Allegorie, gell? Und jetzt könnte man ja meinen, dass diese Supermächte vielleicht jetzt sogar noch induziert dadurch, dass es jetzt plötzlich Frauen an der Macht sind, andere Ideen haben, als einfach den ganz großen Krieg gegeneinander anzufangen. Haben sie aber nicht, weil halt die Grundmaxime des Films sogar im Titel ist Wakanda Forever. Ja, also scheiß Nationalismus. Wo ich mir denke, so, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass Nationalismus eure Antwort auf alles ist und wer die größere Kanone hat, entscheidet am Ende den Film oder entscheidet am Ende das Wohl der Menschheit? Ernsthaft? Das ist so beschissen maskulinistisch. Ich konnte es kaum glauben. So, Gegenrede, Becky.
Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viele Punkte, die ich...
Wahrscheinlich hab ich den Film nicht verstanden. Deswegen erklär ihn mir, Becky. Dafür haben wir dich hier.
Okay, oh Gott. Ja, wo fange ich an? Erstens, Vibranium ist keine Atombombe, sondern ist ein Material für Rüstungen. Und ich finde, das ist auch wirklich was auch den Kern von dem ausmacht, was ich ganz anders sehe als du, nämlich, dass das in keinster Weise nationalistisch oder geschweige denn neokolonialistisch ist, was hier passiert, sondern wir erleben ja am Anfang des Films, das war ja auch das Ende von Black Panther 1, dass Wakanda sich geöffnet hat, aus einer Position heraus, in der sie ja, in die sie gedrängt wurden, ja? Also Wakanda ist Wakanda deshalb, weil es in ihren Augen der einzige Weg war, als schwarze Menschen auf dieser Welt in Sicherheit zu leben. Deshalb hat Wakanda sich abgeschottet. Das macht den ersten Teil, also Black Panther, so fantastisch, dass da halt so ein bisschen verhandelt wird. Funktioniert diese Abschottung? Wir brauchen sie auf der einen Seite, das zeigt uns irgendwie die Geschichte, aber gibt es nicht einen anderen Weg so? Und der Film beginnt ja damit, dass der andere Weg ja auch im Geiste T'Challas gegangen wurde und die Amerikaner, die es literally gibt in diesem Film und die nicht Wakanda sind, die Amerikaner oder die Welt, alle die weiße westliche Welt.
Die Franzosen ja auch.
Alle, die irgendwie UNO, keine Ahnung, was das da für ein Gremium ist, in dem sie da sitzen am Anfang. Also auf jeden Fall zeigt sich ja, dass die Öffnung dazu führt, dass die Menschen wieder in die Gefahr geraten, die sie vorher vermutet haben und der sie sich jetzt von der sie gehofft hatten, wenn sie sich öffnen, würde das nicht passieren. Aber genau das passiert. Und das ist ja der einzige Grund, warum man sich wieder in die Abschottung begibt, weil es eben der Schutz für die schwarzen Menschen in Wakanda ist, der geboten werden kann. Also ich finde, es ist eine gänzlich andere Ausgangssituation, als wir haben, wenn wir irgendwie über USA und Russland reden, was du ja irgendwie mit deiner Allegorie, glaube ich, aufmachen wolltest.
Also ja, aber also die Abschottung, also erstens, die Abschottung wäre ja gewesen, dass sie da zu diesem Bergstamm gehen, wo die Wassermenschen nicht hin können, ja? Und da eben.
Nee, mit Abschottung meine ich einfach nur in Wakanda selber zu sein, als Wakanda, ja.
Okay. Und zum Thema, das ist ja nur eine Verteidigungswaffe, das Vibranium führt ja indirekt zur Schaffung des Black Panthers, oder? Habe ich das falsch verstanden? Schon, oder?
Weil ja, mit Vibranium ein bisschen dafür, Magie diese, und ein bisschen.
Genau, dass diese Blume wachsen kann, genau. Diese magische, und dadurch ist der. Und der Black Panther ist doch eine Angriffswaffe. Ja, also der Black Panther ist ja genau das, wo dem neuen Black Panther bewusst wird, die Macht bewusst wird, ist ja genau sowas, wo jemand in eine Ecke geschleudert wird oder irgendwie sowas, gell? Also,
ja, würde ich, ich würde sagen, der Black Panther kann nur in einem Moment erstehen, wo eine Verteidigung nötig ist. Das ist der Grund, warum in diesem Moment der neue Black Panther erscheinen kann in diesem Film.
Das ist schon.
Und ja. Dann mein zweiter Punkt, den ich unbedingt noch als Gegenrede machen will, ist, du sagst, den Frauen fällt nichts anderes ein, als das, was alle Großmächte im Weltgeschehen immer tun. Aber es ist ja gerade nicht so, sondern Shuri bietet ja Namor am Ende einen Ausweg aus dem Ganzen, der gesichtswahrend ist. Und,
okay, muss nur kurz spoilern. Unterwerf dich. Das nennst du einen Ausweg? Ganz ernsthaft. Also.
Der Ausweg ist doch nicht unterwerf dich. Der Ausweg ist, wir einigen uns darauf, dass wir uns nicht gegenseitig angreifen und dass wir die Welt in Ruhe lassen, sag ich mal so. Unterwerfen in dem Sinne, dass sie nicht möchte, dass er alle auslöscht, die an der Oberfläche der Welt leben. Ja.
Ja, du hast. Okay, du sprichst einen richtigen Punkt an, den ich auch kritisiere an dem Film, dass hier nämlich der Antagonist zu sehr zu sehr dämonisiert wird. Also, ja, klar,
oh Gott,
der hat einen
so an.
Der hat einen Genozid.
Einer der am besten motivierten Antagonisten, die wir überhaupt haben im MCU.
Ja, natürlich.
Weil man
genau,
so gut nachvollziehen kann, was er möchte.
Ja. Genau, exakt.
Das ist doch aber nicht dämonisiert.
Genauso. Doch, nee, das ist nicht dämonisiert. Dieser Teil ist total gut und das meine ich ja. Der könnte ein richtig guter Antagonist sein, aber er wird halt dadurch, dass sein Ziel ist, alle Menschen, die über dem Wasser leben, auszurotten, ja, also den globalen Genozid plant er ja im Endeffekt, wird er halt ultimativ dämonisiert. Und das ist eigentlich nicht zwingend nötig in dem, wie er angelegt ist, weil er nämlich eigentlich, wie du ganz richtig sagst, eigentlich völlig verständlich angelegt ist und eigentlich ein Charakter wäre, dem man gerne zugestehen würde, dass er irgendwie mehrschichtig oder zweischichtig oder zweiseitig oder wie auch immer ist und eine Möglichkeit zur Wandlung hätte. Aber dadurch, dass man sagt, ja, okay, sein Ziel ist der globale Genozid, dadurch nimmt man ihm jede Möglichkeit. Die einzige Möglichkeit, die er hat, ist, sich unter Wakanda zu unterwerfen am Ende. Also,
Ja, also ich sehe es wirklich anders. Ich habe nicht das Gefühl, dass es Unterwerfung ist, was sie ihm am Ende anbietet und der Faden ist, den er ergreift.
Nennen sie es nicht sogar so?
Ist jetzt schon bestimmt 10 Wochen her, dass ich den geguckt habe. Das kann ich dir nicht so genau sagen.
Ich meine, sie nennt es so, als sie die Klinge an seinem Hals, ich weiß nicht, ob es eine Klinge war, aber so ungefähr, sagt sie im Endeffekt so, hier, du kniest jetzt oder du stirbst. Und dann kniet er halt. Ich weiß nicht, ob es Knien war, aber es war so eine ganz klare Unterwerfungsszene.
Ja, den Eindruck hatte ich auch.
Gell? Die ja dann auch angesprochen wird von seiner Assistentin, genau das. Er verargumentiert das dann zwar, aber im Endeffekt, so von außen betrachtet, war das eine klare Unterwerfungs...
Bei der Post-Credit-Scene meinst du jetzt, verargumentiert er das?
Weiß jetzt nicht, ob das Post-Credit war. Sehr am Ende war es, ja, kann sein. Mhm.
Ja, aber vor allen Dingen, er muss ja auch sein Ziel aufgeben, weil sie es ihm sagt.
Genau. Gut, das Ziel ist scheiße, aber,
ja, aber
trotzdem, er ist auf Linie gebracht am Ende, ja? Er ist auf Wakanda-Linie, also.
Die ja in diesem Fall die gute Linie ist. Vielleicht ja, unterscheiden aber, wir uns da, dass wir deshalb den Film unterschiedlich einschätzen.
Ja, aber
ich finde das halt richtig, was sie sagt.
Ja, aber das ist ein Problem, was ich mit dem Film habe, dass einfach Wakanda dahingestellt wird oder von uns dahingestellt wird oder von sich selbst auch, dass das die Guten sind. Und deswegen haben die das Recht, diese andere Weltmacht einfach zu zwingen, so oder so zu agieren. Ich meine, klar, dass die scheiße agiert haben, ist klar, ja. Aber das hat für mich schon so was Amerikanisches, so dieses... Wir sind halt die Demokratie, wir wissen es halt besser und deswegen entscheiden wir, wie es zu laufen hat. Und genau das macht Wakanda in dem Moment auch. Und ja, wir haben natürlich die Ebene des Zuschauers und können es in gewisser Weise von außen beurteilen und sagen, ja, sie haben eben tatsächlich recht. Aber schwierig ist es schon. Sie sind halt einfach die Stärksten, weil sie halt Vibranium haben und den Black Panther. Und deswegen entscheiden sie, was gut und richtig ist. Und zufällig ist es hier mal wirklich das, was gut und richtig ist. Aber hoffen wir, dass es im dritten Teil auch noch so ist. Also, ich finde das, ich will nicht sagen, es ist faschistisch, aber es ist faschistisch.
Ja, also da bin ich wirklich diametral am anderen Ende der Argumentationsleitung. Das wirklich, das ist, ich finde der Moment, das ist vielleicht zu viel Spoiler, das war so ein geiler Moment beim Gucken, vielleicht will ich es nicht sagen, aber der Moment, als Shuri eine Person im Zwischenreich erscheint, da in diesem Ahnenreich, das war der perfekte Moment, dass genau diese Person dort erschienen ist und der Dialog, der dann passiert ist, das hat für mich diesen Film auf das Level gehoben, wo ich ihn haben wollte. Da wusste ich, okay, jetzt geht's in die richtige Richtung.
Ja, war eine coole Szene. Gebe ich dir recht. Ich fand, also ich mich jetzt auch...
Nein, ich finde ja, aber, dass da sich ganz viel über... wie Shuri über die Welt denkt, was sie motiviert, was sie eine Zeit lang aus falschen Gründen motiviert hat und was sie ablehnt sozusagen in dem Moment und so und warum sie sich dafür entscheidet, eben andere Wege zu gehen, als es die männlichen Vorfahren von ihr gemacht hätten oder so. Das ist halt, da ist das so ein bisschen eine der Kernszenen für mich.
Ja. Also ich möchte auch gar nicht jetzt falsch verstanden werden, so dass ich den Film total scheiße fand, gell? Also das ist, ich bin schon hier ein bisschen, weil ich ja auch merke, dass du ein Fan bist, bin schon ein bisschen der Advocatus Diaboli.
Wenn lieber du findest den Film scheiße, als du sagst, Wakanda ist faschistisch.
Nee, ich finde den Film eigentlich ganz gut. Also ich finde den Film handwerklich gut gemacht. Der erzählt schon sehr schlüssig eine Geschichte. Er erzählt diese Trauergeschichte. Er hat gute Figuren, die gut gespielt sind. Er hat einen tollen Antagonisten.
Die perfekten Kostüme, Entschuldigung, über die haben wir noch nicht
ja,
geredet.
Auch das. Ja,
die haben
auch
ja auch zu Recht den Oscar gewonnen.
Oh ja.
Ja, ja.
Also, weil, also viele haben ja vorher gesagt, es ist ja eigentlich nur nochmal das Gleiche wie in Black Panther, aber das ist nicht so. Diese ganzen Trauerkostüme, die es gibt in diesem Film und auch die Kostüme, die Charaktere tragen, als sie Wakanda verlassen und so, das ist einfach so viel geiler Scheiß in diesem Film. Ja.
Ja, das ist alles sehr rund, muss ich sagen. Aber dieses Make Wakanda Great Again, das war nicht meins. Also eine
Sache. Für alle, die noch nicht geguckt haben, dieser Satz fällt nicht in diesem Film. Das war kein Zitat.
Nein, das war kein Zitat. Eins musst du mir erklären. Und zwar, vielleicht habe ich da kurz, will ich kurz eingenickt? Nee, das kann nicht sein. Wir haben ja in Black Panther, also im ersten Film, diese Sache mit dem, bevor er wirklich der Black Panther wird oder bevor er wirklich die Macht bekommt, irgendwie sowas, kann er irgendwie gechallenged werden. Und da wird er dann ja auch gechallenged von diesem Stammesfürsten. Da. Ja, und jetzt haben wir hier wieder einen neuen Black Panther. Wir können ja sagen, wer es ist. Es ist die Prinzessin eben, ja, Shuri. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, ja, Moment mal, die ist einfach jetzt der Black Panther, aber die kann doch gechallenged werden, theoretisch. Was ist denn, warum das jetzt plötzlich nicht? Und dann kommt ja diese Challenge.
Und aber es ist keine, die Challenge, da geht's nicht darum, Black Panther zu sein, sondern König von Wakanda zu sein.
Ja, aber dadurch kriegt man doch auch die Black Panther-Dings, oder?
Nee, aber das ist ja das Besondere an der Stelle, dass das eben nicht passiert, sondern dass M'Baku sich entscheidet, quasi nur die Königsrolle zu challengen und zu übernehmen und Shuri als Black Panther aus dem Ganzen rausgeht. Das heißt, also, dass sie das jetzt voneinander trennen.
Der wird in dem Moment der König von Wakanda, oder was?
Also das ist zumindest was am Ende nahegelegt wird, würde ich
sagen.
Die
Szene wird ja nicht weitergespielt, gell? Es kommt dann, es wird
genau, aber Shuri ist ja danach weg aus Wakanda, obwohl sie als Königin eigentlich dort gebraucht worden wäre.
Ja.
Von daher würde ich davon ausgehen, dass es dann genauso weitergegangen ist.
Komisch eigentlich fürs MCU, dass das nicht auserzählt wird, gell? Dass das nur so angedeutet wird.
Ja, da wollten sie halt noch, das wäre so meine Kritik an dem Film, dass sie halt noch diesen allerletzten Moment unbedingt irgendwo unterbringen mussten. Ja.
Hm. Ja, also das fand ich seltsam irgendwie. Aber okay, also du meinst, der ist König dann von Wakanda?
Ja, also ich würde sagen, damit wird es weitergehen in Zukunft. Es ist nicht explizit ausgesprochen, aber es ist auf jeden Fall, was suggeriert werden soll.
Mhm. Weil ich hatte das so eine Erinnerung vom ersten, dass dann praktisch das ja ein Kampf auf Leben und Tod ist und der Überlebende kriegt die Black Panther-Geschichte.
Ich bin gerade unsicher. Ging es da nicht auch um den König?
Ja, schon. Aber wenn derjenige natürlich.
Das war wahrscheinlich
Wenn der Black Panther nicht überhaupt nicht den Kampf antritt, dann ist halt die Frage, was dann passiert. Ob er dann einfach die Königswürde verliert und Black Panther bleibt, weil der musste ja für den Kampf diese Black Panther-Fähigkeiten auch abgeben, ne?
Also ich meine, die Tatsache, dass Ramonda Königin war, ohne Black Panther zu sein, zeigt ja auf jeden Fall schon mal,
stimmt,
dass es auch geht, ohne Black Panther zu sein. Es gab aber halt zu der Zeit auch keinen Black Panther. Also da müsste man vielleicht noch mal Comic-Wissen andeuten, wenn man es hätte. Was ich nicht habe, da könnte man das vielleicht noch ein bisschen genauer sagen. Also falls jemand was antworten will hier in den sozialen Netzwerken auf den Quatsch, den wir jetzt erzählt haben dazu, erzählt es uns.
Du konzentrierst dich also bei Marvel auf die Filme und nicht auf weiteres Hintergrundwissen, was du, weiß ich nicht, früher oder jetzt in der letzten Zeit.
Nee, gar nicht. Ich hab versucht, nachdem ich den Black Panther Film so gut fand, mal ein paar Comics dazu zu lesen, aber das ist nicht mein Medium.
Okay.
Ich lese dann lieber den fantastischen Superhelden-Newsletter vom Jonas. Wie heißt er denn nochmal? Bleibt ja hier drin, ne? Wird nicht geschnitten.
Deswegen am besten die Lücke zuquatschen. Damit
also, wenn du länger brauchst, dann musst du uns das sagen, damit wir die Lücke zuquatschen können.
Das ist kein Problem.
Fan Theory of Everything von Jonas Lipkat ist auch gerade Grimme Online Award nominiert. Fantastischer Newsletter über SuperheldInnen-Kram in allen möglichen popkulturellen Erzeugnissen.
Ich muss ja gestehen, ich bin aus dem MCU so ein bisschen rausgewachsen. Ich war früher schon drin und Fan und ich muss aber sagen, ich habe durch diese unglaubliche Flut an MCU-Produkten der letzten Jahre, habe ich ein bisschen die Fühlung verloren und es ist mir zunehmend egal geworden und ich glaube, es liegt zu einem nicht unerheblichen Teil auch an der Möglichkeit des CGI, was im MCU einfach viel zu übertrieben genutzt wird und als Dauerstilmittel. Du hast am Ende immer einen großen CGI-Kampf. Nervt mich zunehmend. Hat mich bei Loki zum Beispiel auch wahnsinnig genervt. Und
aber die vorletzte Folge war doch so geil bei Loki.
Bei Loki hat mich alles geärgert am Ende. Es war
ich fand
vor
Loki
allem,
super.
Vor allem dadurch, dass halt alles über Ja, okay, noch ein irrer Klon oder, ja, ist ja nicht Klon, ja, ist scheißegal, ja, du weißt, was ich meine.
Ja.
Und noch ein bisschen
Inkarnation.
grünes und pinkes Rauschen und eine große Wolke und noch ein bisschen CGI. Boah, ich war so gelangweilt. Ich war so derb gelangweilt, weil ich halt merke, der Film will mir, oder die Serie will mir unheimlich viel erzählen, will mir unheimlich viel Input geben und trotzdem bin ich gelangweilt und dann ärgert's mich. Oh nee. Und das strahlt so MCU für mich sehr stark aus. Also auch diese Avengers-Filme fand ich, also, ja.
Hab ich geliebt. Du meinst Infinity War und Endgame?
Ja, Infinity War und Endgame habe ich vor nicht so langer Zeit endlich mal gesehen. Und so, ja, das hat schon irgendwie seinen Reiz, auch natürlich wie verschwenderisch die mit ihren Figuren umgehen, obwohl dann wieder kommen die Leute auch immer wieder zum Leben, wo ich mir auch denke, ja, dann ist es halt auch für den Arsch, ja, also ihr bringt die dauernd um, damit sie dann wieder plötzlich auftauchen, durch irgendeinen Kniff von mir aus, aber
ich merke schon, nee, du magst genau die Sachen, die ich alle sehr gerne mag, magst du nicht. Dann mochtest du wahrscheinlich dafür, lass mich gucken, den letzten Thor-Film oder du mochtest wahrscheinlich den ersten Captain America-Film.
Ich habe tatsächlich, den mochte ich, glaube ich, ganz gerne, ja. Obwohl ich Captain America nicht so doll finde, aber ich glaube, den Film mochte ich, weil er noch eine Geschichte um einen, also eine Persönlichkeitsentwicklung erzählt. Das finde ich nämlich auch bei diesen Avengers-Film so problematisch, dass die am Anfang ein Held, Iron Man zum Beispiel, und ein paar Leute außenrum, die unheimliche Macht haben, aber die man einfach nur als Statisten benutzt, hat mich geärgert. Und am Ende einfach, ja, hast du diese, ja, ich meine, bei Endgame und bei Infinity War sind die ja schon relativ gleichwertig, aber sie werden völlig verschwenderisch eingesetzt, wo ich mir auch denke, so, okay, es ist einfach nur auf dicke Hose gemacht. Keine Persönlichkeitsentwicklung mehr. Da fand ich WandaVision viel besser. Hat mir viel besser gefallen.
Ah, das ist bei mir auch ziemlich weit oben in der Liste. Mensch, da haben wir doch noch was gefunden, worauf wir uns einigen.
Also, so ein Glück.
Ich kann also nicht glauben, dass wir da so weit voneinander entfernt sind. Aber ja, bei manchen eben doch. Nee, und bei WandaVision
Miss Marvel geguckt. Kapiert. Das war die beste Serie auf jeden Fall. Von den MCU-Serien bisher.
Wie Miss Marvel?
Ja.
Kenn ich gar nicht.
Mit der ersten islamischen Heldin, Kamala Khan.
Ach, das war auch so, von so dritte Reihe MCU, gell? Ja, ja.
Genau, die kommt jetzt dann in diesen The Marvels-Film, wird sie mit Captain Marvel zusammen auftreten. Das war meine Lieblingsserie von den Serien.
Okay, muss ich mal schauen.
Ganz cute. Bisschen, man muss ein bisschen was überhaben für so Coming of Age, aber dann
Das ist eher was für ein Stefan.
Ja, jetzt bin ich wieder da, ja.
Ach ja, nee, das MCU ist für mich irgendwie so ein bisschen ausgebrannt. Hin und wieder gebe ich ihm doch nochmal eine Chance, aber die werfen halt auch einfach viel zu viel auf den Markt. Das ist so, man hat ja gar keine Chance, hinterherzukommen. Also.
Ja, ach, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich guck's halt alles sofort, wenn es rauskommt und dann. Oh, ja, aber ich bin auch kein Maßstab, ich weiß das. Aber also ist ja nicht so, dass ich nicht auch, also ne, ich hatte mich eigentlich sehr gefreut auf die Phase, dass sie jetzt so ein bisschen mehr Director-Driven Filme machen wollten und jetzt haben mich genau die beiden Director-Driven Filme überhaupt nicht abgeholt. Also Eternals und der Thor The Love and Thunder. Also Chloe Zhao und Taika Waititi, die ich beide eigentlich sehr liebe. Und die beiden Filme fand ich echt nicht so doll. Deshalb war ich jetzt ein bisschen enttäuscht von dem, wo ich mir eigentlich erhofft hatte, dass es nochmal ein neues Level ins MCU reinbringen könnte.
Nee, habe ich beide nicht gesehen, weiß ich nicht.
Ich habe den Thor-Film angefangen, irgendein Arbeitskollege hat mir empfohlen, gesagt, hier, der Thor, der ist so gut, der ist so toll. Und es war halt irgendwie eine Viertelstunde nur Unsinn, es war wie so eine schlechte Comedy. Hab ich wieder ausgemacht, hatte ich keine Lust mehr.
Also, ich habe gar nicht so ein Problem mit Unsinn, also ich glaube, wenn man Taika Waititi guckt, muss man noch mit Unsinn leben. Ich weiß nicht, ob ihr What We Do in the Shadows, die Serie, guckt, also wirklich, es ist wirklich der größte Unsinn, aber es ist auch das Fantastischste überhaupt.
Ich habe auch kein Problem mit Unsinn, aber also vielleicht, ich gucke noch viel weniger MCU als der Christoph, aber für mich irgendwie, ich bin wahrscheinlich bei Iron Man 1 oder 2 hängen geblieben. Und das sind halt
Iron Man
1 Filme.
Ist jetzt auch einer der besten vom MCU.
Ja, ja, genau. Da bin ich auch dabei.
Und das war ein sehr, sehr ernsthafter Actionfilm mit auch irgendwie Geschichte. Und dann
ja, auch
ist,
mit Persönlichkeitsentwicklung.
Genau. Und dann das nächste, was ich gucke, ist halt, also nicht ganz, ein bisschen übertrieben, ist halt so eine Comedy.
Thor, Love and Thunder.
Thor, der irgendwie Unsinn macht. Also,
das ja, gut, da hast du ja schon ein paar Entwicklungsschritte von Thor verpasst. Der hat ja schon davor einen Taika Waititi-Film gehabt mit Ragnarök. Da ging es ja auch schon so ein bisschen in die Richtung, dass es so ein bisschen komödiantischer wird in den Thor-Filmen. So ein bisschen wie bei den hier Guardians of the Galaxy.
Aha, ja.
Die ja auch jetzt zusammen unterwegs waren in dem Film und so.
Okay.
Oder auch ein Endgame.
Fehlt mir wahrscheinlich einfach zwischendrin einiges.
Ja, WandaVision können wir dir dann nicht empfehlen, befürchte ich. Obwohl ich das wirklich gut fand.
Naja.
Ist schon ganz schön quatschig, die ersten drei ja, Folgen, dann wäre Stefan lang raus.
Ja,
lang
von mir
Stefan, aus hast du denn früher Sitcoms geguckt?
Ich habe Big Bang geguckt, aber sonst eigentlich nichts.
Nee, hat er nicht. Hat er nicht.
Also nicht ernsthaft, ja. Nee. Ich hätte aber noch zwei Mai Tais, die ich besprechen könnte.
Ja, oh, bitte.
Also ich will jetzt nicht das Thema wechseln, aber, also ich muss sagen.
Vielleicht willst du auch das Thema wechseln, ist schon in Ordnung.
Nö, ihr könnt noch ruhig weiterreden.
Einen langweiligen irischen Whisky trinken. Das ja, mach das ruhig.
Du kannst ja so lange hochgehen.
Den Mund wässrig.
Ich erzähle jetzt von dem Mai Tai, du gehst hoch und holst dir was Rauchiges oder rüber. Ich hab nur mir extra jetzt noch so eine Pfütze in beiden Gläsern gelassen. Damit ich das jetzt, während ich darüber rede, nochmal kurz berichten.
Mhm,
also meine Standardversion, einen Jamaikaner zu nehmen, den ein bisschen mehr zu nehmen und dann ein bisschen Agricole, also so einen französischen, den der Christoph als Katzenpisse bezeichnet. Ui, ich bin schon ganz schön betroffen.
Bezeichnet habe, ja?
Ja, ach so, du warst jetzt in Frankreich in Urlaub, jetzt erkennst du es. Jetzt hast du es plötzlich verstanden. Jedenfalls, die Kombination schmeckt mir nach wie vor am besten. Das andere, was ich da zusammengerührt habe, ja, ist ganz nett. Mein Problem war, ich habe leider zu viel von diesem Mandelsirup reingemacht. Das heißt, das Ding ist zu süß und schmeckt zu hart nach Mandel. Ich habe jetzt versucht, aus diesen Resten von der Limette, die hier noch rumlagen, da noch per Hand mehr Säure reinzupressen, um es ein bisschen was zu heben. Also ich weiß jetzt für morgen weniger von dem Mandelsirup und vielleicht vorher probieren, bevor man ihn macht, aber selbst wenn ich vorhin gemerkt hätte, ist zu viel Mandelsirup, dann hätte ich halt Rum reingießen müssen und dann wird es mir noch durcheinander gehen als jetzt. Sorry. Deswegen, ja, also ich stehe einfach auf Mai Tais, die eben so dieses Jamaikaner, dieses Rum. Also wenn man sich gar nicht auskennt und nur, weiß ich nicht, vom Backen Rum-Aroma kennt, das ist oft dieser Geruch oder Geschmack, den dann Rum,
das halt so, Jamaika,
so Jamaika pur liefert. Und ich finde das einfach geil. Also das ist halt so richtig Rum, schön brutal, schön vorne und dann eben abgerundet mit so ein bisschen was Grasigem, ein bisschen was fancy drumherum, was eben so andere Sachen abholt. Und als Rondelikör habe ich den, die sind auf Cognac-Basis, Christoph.
Grand Marnier, Rouge.
Nee, nicht den Grand Marnier, sondern den anderen, diesen, ach, den alle benutzen.
Hm. Ja, ich,
Ja.
Hä, Grand Marnier ist doch der, den alle benutzen, auf Cognac-Basis.
Nee, es gibt in den Nerdkreisen von Pierre Ferrand.
Triple Sec?
Triple Sec, genau, das ist die Kategorie.
Der ist aber nicht auf Cognac-Basis.
Nicht? Pierre Ferrand heißt der.
Triples. Pierre Ferrand. Ah, okay. Stimmt, der ist auch auf Cognac-Basis.
Ich meine, der sei auf Cognac-Basis. Genau,
ja,
ist ein Orangenlikör.
Pierre Ferrand ist ja ein Cognac-Hersteller.
Genau. Ist ein Orangenlikör, also ein Triple Sec. Und als Basisspirituose.
Oh, Stefan.
Also im weitesten Sinne.
Jetzt er ist ein Pomeranzenlikör, deswegen ein Triple Sec.
Ach so.
Ja. Kein Orangenlikör.
Du meinst, weil wir mal 2 Stunden über Zitrusfrüchte geredet haben in einem Podcast? genau, jedenfalls den dazu, ich finde, das ist halt, da haust du quasi noch eine zusätzliche Spirituose mit rein und das hebt es immer. Also gerade beim Mai Tai, wo da relativ viel dazu kommt. Also, ja. Und diese andere Mischung von Rums, das hat halt leider nicht funktioniert. Also da könnte ich jetzt irgendwie noch 6 Tage lang tüfteln, um dann irgendwie die beste Mischung zusammenzufinden. Aber ich finde halt einfach ein geiler Jamaikaner und ein bisschen was Grasiges drumherum. Und das ist dieser Agricole-Rum. Das macht so einen geilen Mai Tai.
Ja. Das heißt, so wirst du morgen auch servieren.
So werde ich es morgen Abend servieren. Mal gucken, ob ich serviere oder meine Gattin serviert und ich hier nur das Rezept irgendwo hinlege. Ja, weil ich dann die Kinder ins Bett bringe und sie dann Drinks macht für ihre Kollegen. Aber gut. Wir haben schon das. Ah!
Cromagnier Cuvée Louis Alexandre.
Oh, den wollte ich doch auch immer mal probieren. Ich muss mal vorbeikommen. Ich sehe das schon.
Ah, der ist so gut. Den trinke ich jetzt pur. Der ist zwar süß, aber der hat so viel mehr Charakter als dieser irische Whisky. Ach so, ich dachte, du hast
den jetzt in deinen anderen Drink mit reingemacht.
Nee, ich habe
trink dann lieber Likör als einen irischen Whisky.
Lieber ein Likörchen. Das ist das Schlimme, oder? Da hat dieser Likör mehr Charakter als dieser Whisky. Da ist doch was falsch. Also ganz ehrlich. Und zwar am Whisky.
Ah. Ja, und ich habe eben dann doch nochmal geguckt. Wanaka, da gibt es tatsächlich eine Ironman. Zwar nicht von der Firma Ironman, sondern von der Firma Challenge. Das ist halt so das Konkurrenzprodukt. Aber es gibt eine Mitteldistanz. Und Mitteldistanz, also das habe ich ja noch länger geschafft als den Ironman. Gut, das ist jetzt auch schon wieder 7 Jahre her, dass ich die letzte Mitteldistanz gemacht habe, glaube ich.
Wow.
Ich müsste mal wieder trainieren und ich muss vor allen Dingen erstmal auf die Südhalbkugel kommen. Aber ich habe so ein bisschen diese Webseite quer gelesen und da steht halt beim Schwimmen, ja, das Wasser ist so klar, die schwimmen in irgendeinem See, ist das Schwimmen. Das kann
ja,
man
der
trinken.
Wanaka See, das ist
so
wunderschön.
Oh, wie geil. Und es sei klar, mein Problem ist, wenn ich in so einem klaren Wasser schwimme, dann schwimme ich halt irgendwo hin, weil ich es einfach mir unter Wasser das angucke. So, ach, ist das schön da unten. Ach, sieht das alles hübsch aus. Das ist mir doch im Zürichsee passiert. Da bin ich auch, das ganze Feld ist in eine Richtung geschwommen und ich bin woanders hingeschwommen, weil ich so begeistert war von der Unterwasserwelt. Und dann kommt das so zu jemandem mit so einem Kajak. Ey, da drüben geht's lang. Oh, sorry.
Nee, aber das ist noch viel schöner als am Zürichsee. Habe ich wirklich sehr schöne Erinnerungen an den
Auch die restlichen Fotos von der Strecke. Es sieht so geil aus.
Ja, Neuseeland ist schon super.
Oh ja.
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 Ja, Becky, habt ihr schon irgendwas für Hochzeitsreise geplant?
Ja, wir fahren im Oktober nach Japan.
Oh, wow.
Wie cool.
Geil.
Ja, wir wollten das eigentlich schon, also wir reden da schon drüber, seit wir uns kennen. Und dann haben wir gedacht, wann, wenn nicht zur Hochzeitsreise, könnte man sowas mal umsetzen. Und genau, wir haben jetzt gerade die Flüge gebucht. Wir sind dann so 2,5 Wochen da. Wollen natürlich ganz viel mit dem Zug fahren und so ein bisschen im Süden vor allem unterwegs sein. Also Tokio natürlich und dann von Tokio so ein bisschen nach Westen weiterarbeiten. Also so Kyoto, Osaka, ein bisschen hier Universal Studios, wo man Mario Kart in live fahren kann und so. Und dann noch so bis nach Hiroshima wahrscheinlich. Mal gucken, wie man es schafft.
Geil.
Ja, wir freuen uns auch schon richtig. Und alle haben halt gesagt, ne, man fährt entweder im Frühjahr oder im Herbst nach Japan, aber da wir im Frühjahr die Hochzeit haben, haben wir gesagt, wir planen das nicht beides parallel zueinander, das ist ja Quatsch. Und deshalb fahren wir im Herbst.
Geil.
Das wird schon eine coole Reise.
Ja, ich hoffe doch. Aber nein, ich bin sehr optimistisch und im Herbst, wenn dann alles irgendwie so bunte Blätter um diese ganzen schönen Schreine und so drumherum sind und so, ich stelle es mir alles sehr idyllisch vor.
Ich freue mich jetzt schon auf deine Reels davon.
oh ja, super geil.
Die kommen auf jeden Fall, die kommen auf jeden Fall. Von viel gutem Essen. Das ist ja der Hauptgrund, warum man eigentlich dahin fährt. Das ist viele gute Essen in Japan.
Stimmt, das hat der Bob auch erzählt, als er da war.
Ja, stimmt.
Der war ja mal irgendwie als Curling-Abgesandter von Deutschland da oder so ähnlich. Und hat er auch erzählt, dass die so krass gut gegessen haben. Und war der nicht auch in irgendwelchen abgefahrenen Bars?
Ja, ja, klar. Der war hier bei
Ueno, gell? Der war in High Five in Tokio. Oh, geil.
Ja, ich war vor ziemlich genau 10 Jahren, schon fast auf den Tag genau, sind wir auf Hochzeitsreise gegangen und waren in Neuseeland und dann Fidschi und dann noch ein bisschen Korea. Und das hat mich auch, also Korea hat mich sehr verstört, wo ich mir dachte, okay, da muss ich nochmal hin, nach Korea und oder Japan. Ja, habe ich jetzt die letzten 10 Jahre nicht geschafft. Mal gucken, wann ich das mache.
Waren ja ein paar Jahre vor. Pandemie dabei, also die kann man ja noch ausrechnen.
Und ja, und dann. Kinder dann und so, ja.
Kinder, das macht's halt auch schwierig, mal so eine Fernreise zu machen.
Ja, wir müssen jetzt alt genug werden, also müssen wir noch 2-3 Jahre warten und dann fahren wir mit denen. Aber mein Sohn hat neulich, jetzt die Woche irgendwann gefragt, wo wollte er hin? Irgendwo, wo wir auch auf Hochzeitsreise waren, entweder war es Fidschi oder, ich glaube, er wollte nach Fidschi. Er hat gesagt, wann wir denn mal nach Fidschi fahren zusammen. Dann habe ich ihm erzählt, wie große Kakerlaken es da gab und wie penetrant die sind. Und dann hat er plötzlich gar nicht mehr so viel Lust gehabt auf Fidschi. Aber
auch an Kakerlaken kann man sich aber auch sehr gut gewöhnen.
Meine Frau hat auch gesagt, sie fährt mit mir nicht mehr in die Tropen. Weil
wirklich? Wegen der Kakerlaken?
Ich habe mich dann nicht so richtig dran gewöhnt. Ja, weißt du, wo dann eben die Entscheidung irgendwann ist, überlässt du den Kakerlaken dein Badezimmer? Und klebst die Türschlitze einfach mit Panzertape ab? Ja, du machst das. So, der Punkt war bei mir erreicht, als die Kakerlake auf meine Zahnbürste saß und man die Zahnbürste quasi nicht mehr gesehen hat. Und ich dachte so, okay, ihr könnt mich am Arsch lecken, ihr könnt das Bad haben.
Okay, ganz so groß waren sie bei mir nicht. Aber ich habe ja mal ein Jahr in Israel gelebt und da hatten wir auch sehr viele Kakerlaken in den Wohnungen. Die haben so, glaube ich, in den Küchenmöbeln gebrütet.
Oh, scheiße. Ja.
Oh, nee, das heißt, Küche möchte man ja gar nicht haben.
Buh. Nee, ich hab dann, das war, bei uns war es die letzte Nacht auch, wo es dann eben so völlig eskalierte. Mhm. Und wo wir dann eben wirklich mit Panzertape die Schlitze abgeklebt haben. Und hat mein Sohn gefragt so, ja, und wo seid ihr dann aufs Klo gegangen? Und dann habe ich gesagt, wir sind an den Strand gegangen. Unsere Hütte war zum Glück direkt am Strand. Und meine Tochter hat gefragt, ja, und deine Zahnbürste? Und habe ich gesagt, die haben die Kakerlaken heute noch. Ja, und wie hast du dir dann die Zähne geputzt? Und habe ich gesagt, ich habe eine neue Zahnbürste gekauft. Ja. Ja. Nee, die Probleme hat man halt in Korea nicht und in Japan wahrscheinlich auch nicht. Das ist halt das Schöne.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, also ich fand halt in Korea so absurd, dass ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, normalerweise, wenn du irgendwo in die Welt fährst, hast du ja immer das Gefühl, dass die höchstens so zivilisiert, also was die den zivilisatorischen, wie soll ich das ausdrücken, ohne dass es blöd klingt, die zivilisatorische Ausstattung haben, höchstens so viel wie wir, eher weniger. Und in Korea war das zum ersten Mal anders, dass ich da hingefahren bin und gemerkt habe, okay, die sind irgendwie weiter, was so zivilisatorisch, ich meine, ob man das gut findet oder nicht, ja, das sei mal dahingestellt. Aber so, die haben mehr Gadgets, als wir haben zu Hause. Ja, das ist, du fühltest dich zum ersten Mal so wie, ja, also so Airquotes, wie so, ja, der Wilde, der in die Zivilisation kommt. Was natürlich absurd ist, wenn du aus Europa kommst. Aber ja, also ging mir so in Korea und ginge mir in Japan wahrscheinlich ähnlich. Deswegen würde mich das schon echt interessieren, da mal hinzufahren, das anzuschauen.
Ich habe jetzt erstmal Duolingo Japanisch gestartet vor 3 Wochen, um mich dann ein bisschen vor Ort verständigen zu können und Sachen lesen zu können und so. Wobei man ja mit Google Lens mittlerweile auch ganz gut so Speisekarten sofort übersetzen lassen kann und so. Aber es ist ja auch ganz nett, wenn man vielleicht lesen kann, was da drin steht. Das ist jetzt mein Ziel, bis Oktober da mich ein bisschen voranzubringen.
Ja, vielleicht kannst du mir zu Duolingo was schnell erklären. Und zwar, ich habe das letzte Woche gestartet mit Irisch. Und ist das so, verstehe ich das richtig, dass man nur eine Sprache lernen kann?
Nee, du kannst auch, wenn du auf die Fahne oben links gehst, wo du dein Irisch hast, kannst du andere Kurse hinzufügen. Und dann kannst du andere Sprachen auswählen.
Und dann ist Irisch aber noch da, ja?
Ja. Du hast dann mehrere Kurse. Ich habe hier jetzt zum Beispiel Englisch und Japanisch bei mir gerade stehen.
Okay, weil ich habe bisher Memrise gemacht, was nicht ganz unähnlich ist. Und da ist das irgendwie deutlicher gemacht, dass man da mehrere Kurse machen kann. Bei Duolingo hatte ich irgendwie die Befürchtung, dass dann irgendwie mein Fortschritt verloren geht, wenn ich da jetzt eine andere Sprache anwähle oder so.
Und das aber ist ziemlich, oder also diese ganzen Gamification-Sachen in Duolingo, die funktionieren sehr gut bei mir. Also ich am wenigsten will ich meinen Fortschritt verlieren. Ich muss doch da in der Liga oben bleiben und aufsteigen.
Bei Memorize ist genau das Gleiche, ja klar.
Oh, da bin ich so anfällig das. Für, wirklich, so sehr.
Ja, so super.
Ich weiß genau, welcher Mechanismus hinter jeder Sache steckt, die versuchen, super. Aber es funktioniert trotzdem.
Habt ihr es gut, echt?
Beim Stefan klappt das nicht.
Bei mir funktioniert das gar nicht. Also das könnte mir egal nicht sein, was da irgend so eine App mir erzählt. Ich müsste jetzt mal wieder so, geh weg, lass mich in Frieden. Also.
Doch, am Ende, in der letzten Übung jedes Kapitel, jeder Lektion gewinnt man einen 15-Minuten-Punkte-Verdopplungsbonus. Zufällig geht die nächste Lektion auch ungefähr 15 Minuten, sodass man wieder ein 15-Minuten-Ding kriegt und sowas, damit man noch ein bisschen weitermacht.
Ja, voll geil.
Wirklich.
Ja, funktioniert bei mir auch super.
Ja, nee. Irgendwie nicht. Ah, nun gut, wir haben noch ein Filmthema auf dem Plan.
Oh, ein großes.
Ja, die Oscars. Nachdem wir das ja letzte Woche nicht besprechen konnten, du hast das in der Vorbesprechung nicht ganz so freundlich formuliert.
Ich habe nur gesagt, Jan wäre vielleicht nicht der beste Gesprächspartner für die Oscars gewesen.
Das interessiert den feuchten Leben.
Also nee, allein dadurch wäre er ein super Gesprächspartner gewesen. Dann hätte ich pro Oscars sein müssen. Okay, das wäre aufregend geworden, aber muss ich jetzt nicht sein. Denn du hast alles gesehen von den Oscars, oder? Sowohl alle Filme als auch die Dings.
Nee, alles habe ich nicht geschafft. Ich habe,
lass mich gucken. Niemand hat das.
Doch, ich habe natürlich in meiner Letterboxd haben ja noch Leute, die alles geguckt haben. Ich habe 26 von den Langspielfilmen geguckt und ich habe 8 nicht geguckt. Also von den 34 Langspielfilmen habe ich 26 geguckt.
Ja, aber dann hast du irgendwie jemanden ausgelassen, der den Oscar nicht gekriegt hat für irgendwie bestes Make-up oder
Bühnenbild.
So.
Tatsächlich habe ich genau The Whale noch nicht gesehen, wo wir bei Make-up sind, aus Gründen. Und Avatar habe ich auch aus Gründen nicht gesehen. Und Blond habe ich auch aus Gründen nicht gesehen.
Aus welchen Gründen hast du Avatar nicht gesehen? Den mächtigen, grandiosen Avatar-Film.
Der Geschichten von kultureller Aneignung erzählt und nee, also das
interessiert
gar nicht. Mich wirklich
nicht
so gar nicht. Ja, aber ich habe natürlich... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn...
Ich habe ihn gehasst.
So große Podcast.
Vor 3 Ausgaben hat er eine halbe Stunde Brandrede gehalten gegen diesen Film.
Ich habe ihn
so gehasst. Es war sehr lustig, bei unserem Kultpress-Jahresrückblick, wir sammeln ja immer Audiokommentare von anderen PodcasterInnen und Hörenden ein über ihren Lieblingsfilm oder Serie des Jahres. Und unsere Freundin Diana schickte einen Audiokommentar zu Avatar und wir dachten erst, was? Das war jetzt ihr Film des Jahres. Und sie sagte dann aber in dem Audiokommentar, ich paraphrasiere, ich habe das Gefühl, in diesem Film, da werde ich irgendwie hypnotisiert oder so. Ich fand den richtig schlecht, aber ich wollte ihn trotzdem sofort nochmal sehen, als es vorbei war. Als würde da so eine Spur laufen, die mich hypnotisiert und mir sagt, du musst das nochmal gucken. Oh, da haben wir sehr gelacht.
Wow. Selbst das ging mir nicht so. Ich fand ihn auch noch grauenhaft langweilig. Das kam noch dazu. Ich hatte das Gefühl, dass meine Lebenszeit verschwendet wird, während ich drinnen saß. Ich war sogar im Kino drin, aber grauenhaft.
Nee, also ich habe 3 von meinen 8, die ich nicht geschafft habe, will ich wahrscheinlich noch gucken. Living, wo Bill Nighy für den Hauptdarsteller nominiert war, Close, der für den, ich glaube, besten Fremdsprachigen auch nominiert war und Tell It Like a Woman, wobei das, glaube ich, Hate Watch wird, also alle, die den bis jetzt gesehen haben in meiner Timeline, fanden den richtig schlimm, aber die 3 will ich noch gucken, das ist so ein Episodenfilm mit 7 Episoden aus unterschiedlichen Orten auf der Erde und es soll wohl feministisch, also es tut so, als wäre es feministisch, aber ist es am Ende scheinbar nicht, wenn ich den Rezensionen glauben darf, die das bisher gesehen haben.
Das mit Cara.
Der Song war nominiert bei den Oscars. Mit Cara Delevingne, ja genau, die ist da auch dabei, ja, genau. In einer der Episoden.
Ja, ist mir irgendwo untergekommen, ja.
Genau.
Aber,
aber 26 habe ich geschafft. Und ich fand, es war, also ich weiß nicht, könnt ihr ja auch gleich nochmal sagen, von dem, was ihr so gesehen habt, aber ich fand, im Vergleich zum letzten Jahr war es ein viel besserer Jahrgang. Also letztes Jahr war ich richtig.
Was letztes Jahr war.
Coda ist bester Film geworden.
Habe ich nicht gesehen. Ich glaube, ich habe letztes Jahr nichts gesehen.
Coda war vollkommen okay, aber kein bester Film eigentlich. Lass mich mal kurz gucken, was hatten wir noch 2022? Belfast, Drive My Car, The Power of the Dog, das waren so die Filme, um die es da viel ging.
Ich habe keinen einzigen gesehen letztes Jahr.
Licorice Pizza.
Nein, hatte ich auch gar keine Lust, den zu sehen, gar keine.
Die ich gut fand letztes Jahr, waren vor allem The Lost Daughter, wo Olivia Colman für die Hauptrolle nominiert war. Das war auch ein Netflix-Film, habe ich gedacht, den habt ihr bestimmt besprochen hier.
Fuck, ich glaube, ich habe wirklich keinen einzigen gesehen letztes Jahr.
Ah, The Lost Daughter, wirklich große Empfehlung. Worst Person in the World, der dänische Joachim Trier-Film. Und Tick, Tick, Boom, das Musical von Lin-Manuel Miranda.
Okay, den haben wir gesehen und den fand ich auch nicht gut.
Ja, das waren meine drei Lieblingsfilme letztes Jahr.
Mochte ich gar nicht.
Genau. Und dieses Jahr, also und das Jahr davor, finde ich, hatte halt sehr, sehr viele sehr gute Filme mit Nomadland und Promising Young Woman und Minari. Da waren schon so einige, die sich bei mir auch in die Jahrzehnte Top Ten Listen reinkommen könnten. Und das war letztes Jahr halt gar nicht so. Und dieses Jahr war es wieder ein sehr viel besserer Jahrgang, finde ich.
Oh, letztes Jahr King Richard, den habe ich gesehen und gehasst.
Fand ich okay, war so ein
mittelmäßiger. Echt? Fand ich schlimm.
So ein 2,5 bis 3 Sterne Film.
Fand ich ganz schlimm.
Soll ich nochmal gucken, was ich richtig schlimm fand letztes Jahr? Für sowas hat man ja Letterboxd-Listen. Don't Look Up fand ich richtig schlimm letztes Jahr.
Endlich jemand, der den auch scheiße fand. So ein Dreck.
Wenn man die letzten 5 Minuten unseres Podcasts anhört, könnte man das Gefühl haben, wir haben alles gehasst. Alles, was nur Hass.
Nein. Wie ich sage ja, es waren sehr viele, also dieses Jahr war wieder ein sehr, sehr guter Jahrgang.
Ja, war ein guter Jahrgang. Ja.
Ja.
Was war so toll dieses Jahr? Hast du den Oscar-Prämierten gesehen? Weil den hat, glaube ich, bei uns noch keiner gesehen.
Was? Nee, hat noch nicht Everything Everywhere All at Once gesehen?
Nein.
Leute!
Ich hab irgendwie keine Lust. Und zwar wurde mir auch von verschiedenen Leuten empfohlen. Und dann fangen sie an, mir zu erklären, warum ich den unbedingt schauen muss.
Nee, kann man nicht erklären.
Mit jedem Wort, was sie sagen, habe ich weniger Lust, ihn zu sehen. Es geht mir bei jedem so, der mir den erzählt.
Warte einfach noch ein bisschen, bis diese Stimmung in dir nachlässt und guck ihn dann.
Ja, vielleicht.
Ist wirklich, also der hat mich, das ist auch mein Best, also ich sagte ja vorhin, Banshees war Platz 2 bei mir in der Season Everything Everywhere All at Once, ganz klar auf Platz 1. Es ist das erste Mal passiert in unserem Podcast-Jahresrückblick, dass Erik, Christopher und ich alle den gleichen Film auf Platz 1 unserer Top 10 Listen hatten. Das ist noch nie passiert, weder bei Filmen noch Serien. Wir waren uns sehr einig, wie geil wir den fanden.
Wahrscheinlich mind-blowing. Wahrscheinlich geht es mir so bei Frozen, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, oh, das ist bestimmt scheiße, schaue ich mir nicht an, alle finden es toll.
Und dann findest du raus, Meisterwerk.
Und dann
findest du
das ein Scheiße, das ist ein Meisterwerk.
It's true.
Kann sein. So ist das, wenn man sich selbst im Weg steht.
Soll ich ihn mal für nächste Woche vorschlagen?
Nein. Der muss noch ein bisschen abhängen. Das ist wie ein Schinken. Der muss noch ein bisschen... was haben wir noch dieses Jahr verpasst?
Also ich habe jetzt noch ein paar kleinere Filme hier in meiner Top 10, die ich auch richtig gut fand. Auf Platz 3 ist bei mir der Animationsfilm Marcel the Shell with Shoes On. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, so ein Stop-Motion-Film
stehe ich nicht drauf.
Mit Jenny Slate in der Hauptrolle. Habt ihr zufällig Parks and Recreation geguckt? die Serie?
Ja, ein bisschen. Hm.
Sie ist die kleine Schwester von diesem Geschwisterduo, die so hyperprivilegiert sind mit diesem reichen Vater. Mhm. Wie auch immer, sie spricht Marcel. Marcel ist eine kleine Muschel, die in dem Haus von dem Regisseur dieses Films wohnt und seine ganze Familie verloren hat, die plötzlich weg sind aus diesem Haus. Und er wird dann so ein bisschen zu einem Internetstar, weil er auf der Suche nach seiner Familie ist. Und es ist also so bezaubernd, ich habe so viel geweint und es ist so bezaubernd und also wirklich ein ganz, ganz toller Animationsfilm. Wobei Pinocchio, der gewonnen hat bei Animationsfilm, auch ein ganz, ganz toller Animationsfilm war und auch sehr viele Tränen gebracht
über hat. Den haben wir ja auch überlegt, ob wir heute sprechen.
Richtig, ja. Der
war auch hoch im Rennen, ja.
Ja, auch, also wenn den noch irgendjemand anders bei euch mal besprechen will, ist ja noch in eurer Regel drin, vielleicht macht ihr das
ja,
noch.
Stimmt. Der ist, könnte schon passieren, ja.
Der hat schon auch sehr viel Besonderes, so.
Obwohl der auch für mich schon so ein Thema ist, wo ich so das Gefühl habe, ja, es sagen alle, dass er toll ist, aber irgendwie, ich kann es nicht so richtig glauben. So, mich interessiert das Thema so wenig.
Ich habe halt auch gedacht, also Pinocchio ist wirklich die letzte Geschichte, die mich interessiert als Geschichte. Ne? Also,
ja,
das ist, wirklich ist so, halt so. Ne?
Das ist so tröge.
Der setzt ja die Story in einen zeitlich anderen Kontext und quasi ins faschistische Italien.
Faschistisches Italien diesmal. Ich wollte schon sagen, ins faschistische Spanien, wie immer. Nein, diesmal ins faschistische Italien.
Ich dachte, du sagst jetzt ins faschistische Wakanda.
Ja, die nächsten dann. Gib zu, ich habe da ein bisschen überspitzt, aber ja.
Das habe ich mir jetzt gemerkt.
Das wurde mir übel genommen, ich merke es.
Ja, so was habe ich hier noch bei mir auf der Liste? Aftersun, habt ihr von dem gehört?
Nee. Bei zwei Filmen habe ich Fragen, ob du sie gesehen hast und was du davon hältst. Und zwar Elvis.
Ja, habe ich gesehen. Ist ziemlich weit unten in meinem Ranking.
Ja, gut.
Hat, glaube ich, von mir 2,5 Sterne oder 2 gekriegt am Ende. Von 5, ne? Nicht von 10. Hat mich nicht mitgerissen. Also, plus halt das ganze Thema, dass der Film in keinster Weise kritisch beleuchtet, dass Elvis sich schwarze Kunst angeeignet hat und damit Erfolg hatte, während schwarze Künstler es nicht konnten. Der Film hat viele Szenen, in der er das hätte thematisieren können und tut's nicht. Finde ich halt drehbuchtechnisch falsch. Und ansonsten, ich bin auch einfach nicht so ein Fan von diesen Filmen, wo Leute halt geschminkt werden, um auszusehen wie jemand anderes. Ich verstehe schon, dass der so von Schnitt und Choreografie und Sound und sowas, dass das alles
ist halt besser.
Cool ist an dem Film und das ist jetzt auch nicht so, dass ich gelangweilt war, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich da in 3 Jahren noch drüber nachdenken würde, was in diesem Film passiert wird. Und ich bin ja, also Moulin Rouge ist wahrscheinlich der meistgesehene Film meines Lebens. Also Baz Luhrmann spielt schon eine Rolle in meinem Leben, aber Elvis war es nicht.
Fantastischer Film, ja. Und wie stehst du zu Tar?
Tar ist bei mir auf Platz 5, also fand ich gut.
Ist auch sehr kontrovers besprochen worden.
Genau, ist sehr kontrovers besprochen. Ich finde, der verdient auch kontrovers besprochen zu werden. Ich finde alle diese Diskurse, die darüber geführt werden, sinnvoll und wichtig, dass sie auch geführt werden. Ich finde es wirklich einen neuen, guten Take auf diese ganze Thematik von Machtmissbrauch, Canceln von Menschen oder nicht und so. Ich finde, der macht sehr viel richtig an der Stelle, wo ich Angst vor hatte, dass mich das eher abstoßen würde. Und viel in dem Film ist sehr abstoßend, aber das macht ihn auch gut.
Also
der Charakter, den Kate Blanchett spielt, ist einfach sehr abstoßend, das kann man nicht anders sagen. Ja.
Ja, und dass es am Ende so schlecht gelöst wird, habe ich gehört. Dass,
ja, das kann ich ja gar nicht. Wird. Kann ich gar nicht so sehen. Ich finde, das Ende es gibt ja am Anfang des Films so einen Monolog von ihr, von Tara, über Zeit und wie es ist mit Zeit anhalten und dass man so mächtig ist als Dirigentin, weil man quasi dafür, also man ist die Person, die dafür sorgt, dass eigentlich die Zeit anhält, so. Und in der finalen Szene muss sie quasi, da nimmt sie so Kopfhörer und sie muss etwas dirigieren nach einem Takt, den ihr jemand anders vorgibt. Und das ist so gut gemacht in meinen Augen. Aber ich habe auch schon viele gehört, die den Film, die nicht so viel damit anfangen konnten. Und ich kann es auch nachvollziehen. Ich glaube, das ist kein Film für alle irgendwie. Und ja.
Okay, ja, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ob ich den Film sehen will, aber
ich weiß auch nicht, ob ich empfehlen kann, den zu sehen. Also ich glaube, man muss das schon wollen.
Ja.
Ja.
Wie stehst du zu Im Westen nichts Neues?
Ich hasse eigentlich Kriegsfilme, oder was heißt hasse ich? Sie geben mir nichts, so normalerweise. Ich konnte mit vielen davon nichts anfangen, weil ich finde, dass sie am Ende doch immer es nicht schaffen, keine Helden zu inszenieren.
Am Ende halt Kriegsfilme sind und nicht Antikriegsfilme.
Oh, genau. Und da war wirklich das erste Mal, dass ich hinterher dachte, okay, keine einzige Person in diesem Film wurde vom Film zum Helden gemacht, so.
Ja.
Und das fand ich viel wert. Und ich finde, er hat auch genau die Oscars gewonnen, die ich, also der Soundtrack von diesem Film hat mich weggeblasen. Also irgendwie meine Review von dem Film ist auch irgendwie, da geht's nur um die Musik, weil mich das, also das war so geil. Und so wie das alles aussah, war schon sehr gut gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, ob es der deutsche Film der letzten Jahre ist, als der jetzt quasi gepriesen wird, weil er halt für Oscars
halt
gewonnen
gut in die
hat.
Zeit, gell? Ist halt,
ja. Genau. Aber also ich finde, die Oscars, die er gekriegt hat, mit der Konkurrenz und so weiter, kann man ihm sehr gut geben. Und ist aber auch so ein Film, kann ich jetzt nicht empfehlen zu gucken. Also da muss man wirklich in der Stimmung für sein.
Ja, ja. Man muss halt wissen, auf was man sich einlässt.
Ja, Stephen Gätjen hat ja am Abend der Oscarverleihung sehr oft gesagt, es ist ja auch ein Film, den sehr viele Menschen einmal gucken und dann sagen, er war sehr gut, aber sie können ihn nie wieder gucken. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihn nochmal gucken könnte. So, aber ich fand ihn sehr gut. Der ist auch bei mir, lass mich kurz gucken, auf Platz 9 gelandet am Ende.
Ja, ich glaube, ich will ihn nochmal sehen. Es ist schon, ist verstörend, aber es ist ein toller Film. Also es ist ein wirklich guter Film. Der das tut, was er soll. Also er ist halt ein Antikriegsfilm.
Ja. Habt ihr noch irgendwas gesehen von den Oscar-Filmen?
Einen Film habe ich noch gesehen, wo ich wirklich gerne deine Meinung haben würde, obwohl sie wahrscheinlich vollkommen von meiner, ich muss sagen, ich schäme mich ein bisschen für meine Besprechung dieses Films. Wir hatten ihn nämlich als Headliner und ich fand ihn gut. Ich mochte ihn, aber ich weiß, dass das nicht der allgemeinen Meinung entspricht, und zwar Blond.
Ja, den habe ich nicht gesehen.
Schade.
Weil mir alle sagen, es stellt Marilyn Monroe so falsch dar, dass ich da eigentlich keine Lust drauf habe. Und dass er nur so, also was die Menschen sagen, ist, dass er sich so sehr darin badet, ihr weh zu tun, der Film.
Ja, er ist psychischer Torture-Porn, kann man schon sagen.
Und ich glaube, das brauche ich nicht. So, deshalb habe ich ihn nicht gesehen.
Okay.
Aber
sehr gut.
Du kannst auch gerne erzählen, was du daran gut fandest.
Ja, für mich war halt relativ klar, dass das fiktiv ist, dass es eine Annahme ist, wie es in Marilyn Monroe ausgesehen hat, die aber eben nicht die Realität sein muss, die es aber sein könnte. Und unter dieser Annahme eben ihr Seelenleben auf die Leinwand gebracht hat, mit den Traumata, die relevant waren nach Ansicht der Filmemacher. Und das ist natürlich, sind natürlich Ausschnitte und es ist komplett überspitzt, aber es ist, ich finde, filmisch unheimlich gut dargestellt gewesen und unheimlich schlüssig und vor allem fühlbar, diese Traumatisierung und diese seelischen Schwierigkeiten, die sie hat. Also ich fand es ziemlich gut gemacht und ich fand es dann auch irgendwie schlüssig und klug, dass sie eben eine Darstellerin nehmen, die so überhaupt nicht passt. Also dass sie eben eine nehmen, die nicht mal die Sprache spricht, wie Marilyn Monroe das gesprochen hat, sondern eben so, diesen krassen spanischen Akzent hat. Was es halt auch skurril oder surreal gemacht hat. Und aber dann auch irgendwie passend, weil es halt irgendwie so eine Traumwelt war und eine so eine innere Studie war. Also mir hat der Film irgendwas gegeben, obwohl er natürlich auch irgendwie eklig war, weil es halt Torture Porn war.
Mhm.
Ja.
Kleiner Kontrast könnte ich noch liefern. Ich habe vorhin schon mal angedeutet, es war Year of the Donkey bei den Oscars dieses Jahr. Also Esel haben eine sehr große Rolle gespielt. Wir hatten Banshees, den wir vorhin besprochen haben.
Ja.
Dann bei Triangle of Sadness, ich weiß nicht, ob ihr den habt ihr doch auch hier schon besprochen, oder?
Nee, haben wir noch nicht
besprochen. Nee? Ah, okay. Triangle of Sadness gibt es auf jeden Fall auch eine Szene im ich nenne es jetzt mal im Dschungel, wo plötzlich ein Esel auftaucht und eine Rolle spielt. Und dann gab es ja noch den polnischen Kandidaten, Io, der wirklich quasi einen Esel als Hauptfigur hat und so ein bisschen das Leben dieses Esels auf eine faszinierende audiovisuelle Art begleitet. Also das war wirklich ganz großes Kino in Sachen Einsatz von stilistischen Mitteln bei Audio und Bild, so. Das fand ich irgendwie auffällig, dass dieses Jahr alle was mit Eseln machen wollten. Und es ist aber keiner der Animationsfilme war. Wobei wir ja mit hier Puss in Boots auch aus dem Shrek-Universum quasi jemanden hatten, wo ja auch ein Esel eine Rolle spielt, aber in dem Film nicht.
Ah. Hast du eigentlich diesen Batman-Film gesehen?
Ja, habe ich auch gesehen.
Und, kann der was?
Ja, also der ist auf jeden Fall anders genug zu anderen Batman-Filmen, dass es sich lohnt, ihm eine Chance zu geben. Er ist natürlich auch ein Grim and Gritty Batman so. Ich warte eigentlich mal wieder auf einen Batman, der ein bisschen mehr Camp hat. Aber ich fand den aufregend. Ich fand den gut erzählt und ich hatte irgendwie Spaß an den verschiedenen, also es sind sehr viele typische Batman-Villains, die auch in dem Film vorkommen, eine Rolle spielen und so. Also diese ganze Konstruktion von Batman als Hardboiled Detective mit diesen ganzen unterschiedlichen Gegnern im Laufe des Films, das hat mir Spaß gemacht.
Okay, hast du eigentlich die Verleihung auch gesehen?
Habe ich auch gesehen, ja. Und ich bin auch nicht eingeschlafen.
Live nachts,
ja.
Also aufgeblieben und durchgeschaut.
Oh Gott.
Ja, na, wenn man so ein bisschen Filmmenschen auf Twitter und Co. Mastodon vernetzt ist, dann macht man das quasi nie alleine, sondern man unterhält sich ja dann auch die ganze Zeit und man muss ja auch gucken, ob der eigene Tippzettel funktioniert und so.
Und hat er funktioniert?
Also ich hatte erst gedacht, ich wäre nicht so gut dieses Jahr. Also ich hatte, glaube ich, 17 von 24 oder 22, wie viele waren es am Ende, richtig. Aber in meinem Tippspiel war ich damit auf Platz 1. Also von daher.
Gut, 17 von 24, ja, Wahnsinn. Das ist
eine Megaquote, ja, auf jeden Fall.
Aber dieses Jahr war es auch wirklich im Vergleich zu dem, also letztes Jahr war vielleicht Best Picture nicht so klar, wer ihn kriegen würde, aber ansonsten war es bei vielen Kategorien schon im Vorfeld ziemlich eindeutig, auf wen es hinauslaufen würde. Und dieses Jahr war es tatsächlich bei vielen Kategorien so, dass mindestens zwei Kandidatinnen noch sehr hart im Rennen waren. Und ich habe immer sehr viel geschwankt, was ich jetzt am Ende auf den Zettel schreibe. Auch dann nochmal geändert und so, bevor ich es abgeschickt habe. Soll man ja eigentlich nicht machen, wenn man einmal was aufgeschrieben hat, sollte man es stehen lassen. Als alte Fußballtipperin sollte ich mich eigentlich an diese Regel halten. Aber ich habe ja auch mal
ein Fußballtippspiel gewonnen, gell? Weißt du wahrscheinlich nicht.
Nee, weiß ich nicht, aber klingt super.
Ich habe einmal, glaube ich, noch in Aschaffenburg gewohnt und habe für die regionale Zeitung, da hatten mein Bruder und meine Eltern und so, haben alle dieses Tippspiel gemacht. Und irgendwann habe ich mich halt breitschlagen lassen, auch mal beim Tippspiel mitzumachen, habe mich da bei der Internetseite der regionalen Zeitung angemeldet, habe da mitgemacht, habe irgendwas getippt, ich habe ja keine Ahnung, und habe gleich den Wochensieger gemacht und habe einen Kasten Bier gewonnen, den ich dann irgendwo abholen konnte. Und das habe ich dann auch getan, obwohl ich gar kein Bier trinke. Ich trinke kein Bier und mag keinen Fußball, aber ich habe das Bier gewonnen. Ich habe danach meine Fußball-Tipp-Karriere aber direkt wieder beendet, weil man soll ja aufhören, wenn es am besten ist. Also.
Ja, das ist wie Christopher hier. Also mein Mann, der interessiert sich ja auch nicht für Fußball und hat aber bei der letzten, lass mich kurz überlegen, bei der letzten Männer-EM hat er das Tippspiel meiner Familie gewonnen.
Über die ganze
WM? Mit meinen Eltern und meinem Bruder, also nicht WM, die EM, die letzte. Da war das so. Und dann hat er sich aber auch gleich wieder, seitdem tippt er nicht mehr in dieser Tipprunde.
Ja klar, darauf muss er sich dann immer berufen und sagen, hier, ich bin amtierender Weltmeister im Tippen und ich brauche nicht mehr weiterspielen.
Das sagst du.
Ja. Sehr schön. Haben wir noch irgendwas verpasst bei den Oscars, dadurch, dass wir es nicht gesehen haben? Wurde wieder irgendjemand geohrfeigt oder?
Nee, Jimmy Kimmel hat natürlich Skandale sehr viele Sprüche darüber gemacht, dass niemand geohrfeigt wurde.
Durfte der eigentlich wieder kommen, der Kerl?
Will Smith hat, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht, ob lebenslang oder 10 Jahre Oscar-Verbot gekriegt.
Echt?
Auf jeden Fall erstmal kann er nicht wieder dahin, ja.
Weil normalerweise geben die doch dann immer den Oscar für das andere Geschlecht, oder?
Warte mal, wer hat den denn vergeben dieses Jahr? Lass mich kurz überlegen. Nee, die haben das irgendwie mehr durchgemischt dieses Jahr. Das waren nicht exakt die.
Früher war das doch immer so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber das war dieses Jahr irgendwie anders.
Ja, aus Gründen halt.
Nee, aber ich meine, dass das auch schon in den Vorjahren nicht mehr genau die Leute waren, die dann am Ende die Oscars vergeben hat. So, jetzt lass mich mal gucken, gab es noch irgendwelche Skandale? Ganz witzig war noch, dass peinlich, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Elizabeth irgendwas, die Regisseurin von Cocaine Beer. Wie heißt sie denn? Das muss ich jetzt googeln, das ist peinlich sonst. Also es ist auch peinlich, dass ich es googeln muss, aber wir müssen alle Ehre machen hier und ihren Namen. Elizabeth Banks, genau. Die hat einen Oscar verliehen und war sehr heiser.
Die Schauspielerin Elizabeth Banks?
Ja, die ist auch Regisseurin.
Blonde Schauspielerin? Ah,
genau, okay. Genau. Genau, und die hat jetzt, gerade kurz vorher Cocaine Bear rausgebracht und hat ihren Oscar quasi vergeben mit dem Bären auf der Bühne, der so ein bisschen, tatsächlich wirkte, als wäre er auf Kokain. Ein bisschen
druff war, sehr gut.
Ja, und sie war halt extrem heiser und hat noch so die letzten Worte aus sich rausgepresst, um ihre Oscar-Speech zu halten. Das war so ein bisschen eine der lustigsten Reden. Pedro Pascal war natürlich auch extrem, also ich meine, der ist ja sowieso aktuell in aller Munde und alle lieben Pedro Pascal und er ist das Internetphänomen aktuell und er hat auch bei den Oscars wieder, weil er die Kurzfilm-Animationsfilme vorgestellt hat und da war ja ein Film nominiert, der hieß My Year of Dicks. Und da hat er halt irgendeinen Kommentar zu gemacht und der ganze Saal lag voll Lachen auf dem Boden und er konnte schelmisch grinsen, wie er das halt so gut kann. Und das waren vielleicht so die von den Speeches, von den Ankündigungen in Erinnerung geblieben sind. Ja, ansonsten haben natürlich die ganzen Everything Everywhere All at Once Stars haben die besten Acceptance Speeches gehalten, auf jeden Fall. Die haben alle richtig schöne Sachen gesagt und sich so richtig herzlich und ehrlich gefreut und das war einfach eine Wonne anzugucken. Natürlich sehr schön, wie sich am Ende noch der Kreis schloss und Harrison Ford den Oscar für bester Film übergab. Und ja
super, oder?
Dann quasi wieder der Junge und Indiana Jones sich auf der Bühne umarmten. Also besser hätte man es nicht choreografieren können, wirklich.
Ja, stimmt. Ja, das habe ich jetzt ein paar Tage später überhaupt mitgekriegt, sodass das der gleiche ist. Und sie, das ist ja cool. Ja, fantastisch.
Ja. Ja, also ich würde sagen, insgesamt war es eine solide bis gute Veranstaltung, wenig Skandale, leider nicht so viele geile Kleider, aber viele geile Anzüge.
Okay, diesmal mehr im Wohlfühlbereich, mehr als letztes Jahr.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das muss man schon sagen. Und also ich war auch zufriedener, weil mehr die Filme gewonnen haben, die ich mir vorgestellt hatte. Also
darauf kommt es am Schluss an.
Genau, weil ne, man will ja so, also es gab vielleicht so ein, zwei Preise, mit denen ich nicht so zufrieden war, aber ansonsten hat zumindest, also selbst wenn es nicht mein Favorit war, hat doch immer jemand gewonnen, wo ich denke, das war auf jeden Fall sehr verdient, der Person diesen Oscar zu geben.
Ja, ja, ich finde es auch angenehm, dass jetzt nicht jemand gewinnt, der einfach jemanden dargestellt hat, der seine Töchter so lang quält, bis sie Tennisprofis sind.
Ich fand ja King gut, Richard aber so wenn jetzt, es hätte so ja auch sein schlimm. Können, dass Kate Blanchett den Oscar hätte sie auch verdient gehabt für beste Hauptdarstellerin. Ihre Rolle ist nicht so unähnlich. Ja, ja. Also auch böse Rollen dürfen Oscars verliehen bekommen.
Ja, also aber das Schlimme ist halt bei King Richard, dass es eben nicht so dargestellt wird, dass er der Böse ist, sondern er wird halt als Held dargestellt. Und das fand ich wirklich schlimm.
Ah ja, ist zu lange. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr gut an den Film. Das ist echt so einer, der verschwindet in 2 Jahren aus meinem kulturellen Gedächtnis.
Weißt du, der wird halt die ganze Zeit so dargestellt als, ja, er ist halt ultra hart und er eckt halt an mit den anderen Methoden, aber am Ende hat er halt recht. Am Ende wird halt so gesagt, so, ja, er hat halt recht gehabt, wie er es gemacht hat. Nee, hat er nicht. Er hat seine Kinder gequält. Also, ich finde es so schlimm. Ich finde die Aussage so schlimm. Naja. Und auch wieder faschistoid. Aber egal. Wir wollen Ja, Becky, was haben wir noch für Themen? Wir haben keine, oder?
Nee.
Wir haben, glaube ich, keine großen Themen mehr.
Ich glaube.
Wir können nur noch darüber sprechen, was wir nächste Woche schauen. Aber
Becky, soll ich dir noch erklären, warum du Glenn Gould für mich bist?
Bitte.
Oder hast du das verstanden? Ja?
Nein.
Nein?
Nein.
Habe ich nämlich
also
angedeutet, gell?
Wer ist denn Glenn Gould?
Glenn Gould ist ein Pianist gewesen, oder ich glaube, der lebt nicht mehr, im 20. Jahrhundert, der sehr viel Bach gespielt hat, aber auch Stockhausen und vieles andere. Der wahrscheinlich, ja, also nicht nur wahrscheinlich, der hatte eine psychische Störung, also der hatte eine, und Becky, das möchte ich jetzt nicht über dich übertragen, der hat sehr stark auch so Klaviere oder Flügel modifiziert, hat er irgendwelche Schrauben reingedreht, damit der Ton anders wird, hat wirklich absurd gespielt, muss man wirklich sagen, gibt ganz viele Aufnahmen von ihm, wo er auch so mitsummt und mitsingt, also wirklich völlig weird, aber unfassbar gut mit wahnsinnig viel Ausdruck und das ist alles nicht das Thema, aber es gibt ein Buch von Thomas Bernhard, das ist ein, kennst du, sein österreichischer Autor des 20. Jahrhunderts, der viele Bücher geschrieben hat, die so sehr nihilistisch und der ist als der große österreichische Meckerer, könnte man sagen, mit einem sehr besonderen Schreibstil, sehr lange Sätze, sehr viel sich über die Welt aufregen und alles scheiße finden, aber es sind tolle Bücher zum Teil. Oder zum nicht unerheblichen Teil. Ich mochte sie als in einem bestimmten Abschnitt meines Lebens. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Untergeher. Und das handelt von einem Pianisten, einem sehr begabten Pianisten, also Profi-Pianisten, der irgendwann in seiner Laufbahn Glenn Gould spielen hört. Und an diesem Tag entscheidet, dass seine Karriere beendet ist, weil ihm klar wird, dass er so gut nie werden wird. Dass eben so dieses, er sieht halt diesen anderen Pianisten und weiß, mit dem kann er sich eh nie messen und dann kann er es auch gleich lassen. Und so ging es mir tatsächlich mit dir, wenn ich deine Podcasts höre, geht es mir häufig so, dass ich mir denke so, scheiße, über diesen Film haben wir auch gesprochen. Und genau so hätten wir über diesen Film sprechen sollen, aber wir haben es nicht, weil wir beschissene Stümper sind. Und also, mir geht es bei dir häufig so, dass du sagst, dass du die Sachen auf den Punkt bringst, die ich gerne auf den Punkt gebracht hätte, aber es war nicht in meiner Fähigkeit. Und wir haben halt nur so vor uns hingeredet. Aber ich bin halt nicht ganz der Untergeher, ich gebe trotzdem nicht auf und rede trotzdem weiter in dieses Internet. Es ist mir egal, ob ich der Untergeher bin. Aber es ist mir halt bewusst, dass
ich bitte darum. Also das wäre ja das Schlimmste. Das Schöne am Podcasten ist doch, ja, genau, dass in diesem Internet für alle
keine
Platz
Pianisten
ist und dass jeder die Möglichkeit hat, quasi sich selbst zu veröffentlichen und seiner eigenen Stimme Raum zu geben und so. Und da wäre es doch das Schlimmste, wenn man sich jetzt einschüchtern lässt von irgendwem. Im Gegenteil, das soll alle ermutigen, dass man sowas auch einfach selber machen kann.
Einschüchterung ist es auch nicht. Du hast recht, es ist natürlich das, Einschüchterung ist genau das richtige Wort dafür, aber es war für mich eher der Punkt zu erkennen, okay, hier wäre die Möglichkeit, dass ich einfach sage, das hat alles keinen Sinn, aber du hast recht, das Medium Podcast ist halt ein anderes als Profi-Pianist zu sein, da ist eben Raum für alle und da ist auch tatsächlich ein Markt für alle, weil manche wollen eben auch das hören, was wir so oberflächlich zum Besten geben. Dann passt es ja auch. Und wir machen es halt über die Masse. Wir machen halt 700 Folgen.
Ja, wir bald machen 800. Dafür sehr lang. Wir machen dafür halt einen Jahresrückblick, der 8,5 Stunden geht oder so. Das ist dann.
Ach, je.
Also aufgeteilt auf 2 Folgen und mit 30 Audiokommentaren. Aber ja.
Ja, von 21 habe ich die Woche gerade einen Jahresrückblick zu Serien von euch gehört.
Ah ja, sehr gut. Was war da auf Platz 1? Lass mich kurz überlegen. 2021.
Ich weiß jetzt auch schon nicht mehr. Aber es war unheimlich
Foundation,
viel.
Foundation, oder? Ich glaube, ich hatte Foundation auf Platz 1.
Unheimlich viel Loki und WandaVision und alle möglichen anderen.
Ich glaube, nur die beiden.
Ja,
mehr gab
ja,
nicht.
Ja, es war Foundation. Ja. Foundation habe ich auch noch nicht gesehen. Muss ich unbedingt noch schauen.
Gab es nicht Ted Lasso?
Ted Lasso? Doch.
Auch, ja.
Ich habe 21
war,
Ted Lasso
geguckt. War, glaube ich, auf
geguckt.
Platz
2. Zweimal hintereinander.
Ja, ja. Ja, das sind ja die 2 Serien, die ich auf Apple schauen will. Ich werde jetzt bald, die Woche habe ich die Jungs gefragt.
Du willst doch viel mehr auf Apple schauen.
Ja.
Wirklich, die haben gerade den geilen Scheiß am Serienhimmel.
Ist das so? Ja.
Ja, also dann musst du unbedingt, ja, also wenn du dir jetzt ein Abo holst, um Foundation und Ted Lasso zu gucken, dann musst du auch noch gucken, For All Mankind, einfach, also das war dieses Jahr letztes Jahr mein absoluter, also, oh Gott, das ist so gut erzählt, wirklich, For All Mankind, Pachinko gucken wir gerade, auch fantastisch, Severance, also auch vom letzten Jahr, Severance ist auch so
ist auch
eine
krass,
geile,
ja.
Sag doch mal wenigstens, was für ein Genre, Severance hat ja Stefan schon erklärt, aber die anderen, was ist das für ein Genre wenigstens?
For All Mankind ist Alternate History. Die Russen waren die ersten auf dem Mond. Dadurch haben die Amerikaner im Space Race Frauen als Astronautinnen ausgebildet, um mehr Leute zu haben. Und jede Staffel hat so einen 10-Jahres-Sprung. Und es ging halt los in den 70ern und mittlerweile sind wir in den 90ern und es sind so krasse Dinge schon passiert in dieser Serie. Also wenn man ein bisschen was übrig hat für Raumfahrt, ich nenne es immer auch ein bisschen Grey's Anatomy in Space, also es passiert auch ganz viel auf zwischenmenschlicher Ebene in dieser Serie. Sehr gut. Wirklich, Liebe ist abgegangen.
Okay, ja, okay, ich bin hooked.
Ich habe auch gerade wieder Leute damit angesteckt, die mir auf WhatsApp immer Nachrichten schreiben, wo sie gerade sind und was gerade passiert und so. Genau. Und Pachinko, was ich noch gesagt hatte, ist, das gucken wir gerade, ist eine japanisch-koreanische Serie über, also es spielt auf 2 Zeitebenen, einmal in den 30er Jahren und einmal Ende der 80er. Verschiedene, also quasi die Hauptfigur ist am Anfang sehr jung und später die Großmutter und ist quasi eine Koreanerin, die eingewandert ist nach Japan und es geht ganz viel so um generationales Trauma und wie das so ist mit der koreanischen Minderheit in Japan und man lernt ganz viel über Japan und Korea und ist echt cool, aber ganz anders natürlich als das andere, was ich
gesagt
habe.
Ich bin nicht sehr hooked. Obwohl ich mich für Japan und Korea interessiere, bin ich gar, nee, das ist überhaupt nicht mein Genre.
Hast du Better Call Saul geguckt?
Nee, habe ich nicht.
Ja, schade. Ich dachte, also vielleicht für Leute, die Better Call Saul gucken, es gibt eine Szene, wo es darum geht, in so einem, nicht Courtroom, aber in so einer Anwaltskanzlei, wo es darum geht, unterschreibt sie jetzt einen Vergleich oder nicht? Und das ist noch spannender inszeniert als bei Better Call Saul. Also Leute, die Better Call Saul gesehen haben, wissen jetzt, was ich meine. Gesehen.
Und Ellie McBeal.
Suits habe ich
und
noch
eine
nicht
Frage
auch
der Ehre
gesehen. Und Matlock? Keine Ahnung, was gibt's da?
Oh, nicht viel. Nee.
Aber das ist aber schon sehr lange her.
Ach ja, schön.
Also, auf Apple TV ist wirklich der heiße Scheiß an Serien aktuell.
Okay, ich sehe schon. Ja, am Ende ist es dann auch so wie bei allen Streaming-Diensten, wenn man sie einmal abonniert hat, dann hat man sie halt, gell? Aber eigentlich haben wir jetzt schon zu viel. Aber meine Sneakpot-Kollegen wollen ja leider bei RTL Plus nicht mitziehen. Das ist ja so der kleine schmutzige Bruder der Streaming-Dienste, den ich auch habe. Aber
habe ich wegen Fußball natürlich.
Ah, habe ich wegen Let's Dance und Ninja Warrior.
Ah ja, Let's Dance gucke ich da darüber natürlich auch. Das ist
ja,
wahr.
Ja klar, muss. Obwohl es dieses Jahr nicht so toll ist wie letztes Jahr, finde ich. Aber es ist schon.
Aber RTL Plus hat nicht irgendwelche geilen Serien aktuell im Programm eingekauft,
nee,
oder?
Stimmt. Nee,
weil das hat ja wenigstens nee. Join, der andere deutsche Streaming-Dienst.
Ja, Join bin ich auch angefixt, schaue ich manchmal die freie Variante davon. Gibt's ein paar Sachen, ja, stimmt.
Ja, weil die haben zum Beispiel Fargo Staffel 4 gehabt und sie haben jetzt von What We Do in the Shadows die späteren Staffeln. Das heißt, da werden wir uns auch noch mal irgendwann einen Monat klicken, um die letzte What We Do in the Shadows Staffel zu sehen.
Ja, und was ich da schon auch geschaut habe, von dem ich glaube ich weiß, dass du es nicht toll findest, ist Jerks.
Oh ja. Nee, das kann
deins,
ich nicht.
Gell? Ja, ich weiß.
Nee, das kann
gehört.
Ich nicht. Kann ich nicht, aber es ist auch ein bisschen, weil ich, nee, sag du erst.
Bereitet mir auch Schmerzen, muss ich gestehen, aber ich schaue es trotzdem.
Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich mal in der Bewerbung von Staffel 2 einen kleinen Twitter-Streit mit Christian Ulmen hatte.
Nee.
Weil ich kritisiert habe, dass er, ich glaube, es ging um das Wort Spacko, was er verwendet hat, unkritisch. Mhm. Und dann habe ich das halt angemerkt, dass ich das falsch finde.
Eingeordnet.
Und habe es eingeordnet, beziehungsweise nein, dann hat er versucht, es einzuordnen, wo das Wort denn herkommt und warum das total in Ordnung ist. Er hatte leider nicht damit gerechnet, dass ich Germanistin bin und mich da auch ein bisschen auskennen, dann habe ich es ihm tatsächlich eingeordnet und dann hatte er mich eine Weile geblockt und irgendwann hatte er mich nicht mehr geblockt und hat mir eine Friedenstauben-Emoji geschickt auf Twitter und seitdem sind wir wieder, also
nice.
Wir können wieder lesen voneinander, was wir schreiben, aber vielleicht war das ein bisschen der Grund, warum ich auch nie versucht habe weiterzumachen mit Jerks, nachdem ich nach 2 Folgen damals aufgehört hatte.
Nach 2 Folgen? Ach, ich dachte nach 2 Staffeln.
Ich konnte das nicht.
Dann erklär uns doch kurz, woher kommt dann das Wort Spacko? Damit wir
nee, das machen wir jetzt
werden.
Nicht hier on air. Das müsste ich jetzt erst nee? Nochmal genauer, bevor ich hier okay. jetzt wieder Quatsch. Ich will ja nicht Quatsch bei sowas
nicht Christian Ulm sein.
Genau.
Schön. Ich muss sagen, ich bin bei Staffel 3, glaube ich, irgendwann schon jetzt zweimal ausgestiegen. Da ging es um diesen Gentleman Stitch. Sagt euch das was?
Nee, was ist das?
Nee.
Da geht es um Geburt und Dammriss und dann wieder das Vernähen darauf.
Mhm.
Und wohl irgendwie die Möglichkeit ist, irgendwie enger zu vernähen, dass es dann eben enger ist für den für den Ehemann und so, ja. Und da geht's irgendwie darum, dass das gerade das Thema ist und dieser Freund von Ulm, von der Ulm-Figur, versucht das irgendwie zu bewirken, dass das gemacht wird bei seiner Freundin, die gerade schwanger ist und so. Und das fand ich so weird und eklig. dass ich da jetzt schon zweimal es dann da abgebrochen habe bei dieser Folge und nicht weitergeschaut habe. Es ist jetzt schon wieder wahrscheinlich 2 Jahre her, dass ich es abgebrochen habe. Also ja, ich müsste mal mich wieder durchkommen. Aber ich fand die ersten Staffeln fand ich wirklich, die tun oft weh, aber es sind schon auch auf eine gute Weise schmerzhaft. Also weil sie halt so diese, ja, sie sind überspitzt, aber sie sind halt, sie treffen halt einen wahren Punkt irgendwie. Gell? Also ich fand die Serie schon gut in die ersten, ich glaube 2 Staffeln waren das, die ich gesehen habe. Mal gucken, ich muss mal weiterschauen. Mal sehen.
Ich bin gespannt. Berichte dann, ja. Ob es noch ging, ob man es weitergucken konnte.
Oder du musst halt den Teil überspringen. Also.
Ja, vielleicht muss ich diese Folge mal überspringen, also, weil die ist einfach so schmerzhaft. Also es ist so, es ist so cringe. Und so unfassbar männlich und eklig männlich. Also, ja. Naja, aber gut, soll es halt so sein, ne? Ist ja so gedacht im Endeffekt.
Ja.
Ja.
So.
Stefan.
Haben wir den Serienblock auch noch schnell gemacht?
Schnell genau. Nachgeschoben.
Wer schlägt denn diese Woche überhaupt vor, Stefan?
Ich schlag vor.
Ach, du schickst, okay, ich hatte jetzt die Befürchtung, dass irgendwie wir jetzt noch den Bob kontaktieren müssen im Urlaub oder ich jetzt vorschlagen muss.
Ja, Christoph, du bist der jetzt ganz spontan.
Mist, zum Glück habe ich eine Liste. Ist ja kein Problem bei mir, ich habe ja meistens mehrere.
Du hast doch immer Pipeline. Ein paar in petto. Ich muss aber sagen, den Film, den ich jetzt vorschlagen werde, den habe ich auch schon einige Zeit mir zurechtgelegt.
Okay, ich sag, du schlägst vor The Night Agent.
Was für ein Ding?
Ah, nicht?
Nee.
Das wäre dein Film.
Echt? Okay, nee. Wo kommt der denn? Vielleicht schlage ich ihn doch vor.
Netflix ist so der übliche Action-Scheiß-Dreck. Fängt da erst am Donnerstag an. Nee. Okay,
oh, da habe ich gerade eben eine Mail zugekriegt.
Oh, scheiße, ich weiß gerade, was ich... Ich weiß, was ich nächste Woche vorschlage und ihr werdet es nicht mögen. Okay, Stefan, was?
Night Agent, nee, schlage ich nicht vor. Ich schlage, wir gehen wieder zu Disney Plus.
Zu Disney Plus, okay.
Ja. Und wir schauen Tod auf dem Nil.
Um Gottes Willen.
Ach, wir haben doch den Orient Express schon geguckt.
Das ist Dings, ja, ja, und das ist praktisch der zweite Film davon, gell?
Genau, ja.
Ach, ich weiß nicht, ob ich euch da viel Spaß wünschen kann.
Warum hast du den gesehen?
Oh ja.
Ist nicht gut?
Umso besser. War nicht so meins. den ersten.
Okay. Der Stefan wird's lieben.
Kennt ihr denn die Originale? Kennt ihr denn die, keine Ahnung, was ist das, 60er Jahre Verfilmung?
Von dem gibt's auch ein Original, das wusste ich nicht. Wusste ich's. Bei dem wusste ich nicht, dass es ein Original ist. Ach so, okay. Nee, kenne ich nicht.
Nee, ich auch nicht.
Die sind toll. Und das sag ich, obwohl ich sonst nie alte Filme gut finde. Und
die entsprechen aber nicht unseren Regeln.
Das immer. Ja, ich weiß.
Obwohl, doch.
Ja,
doch,
guck ihn ruhig und dann bin ich gespannt.
Einmal im Jahr geht ja. Ja, wir gucken uns das. Das ist ja wieder mit Wonder Woman, oder? Ja. Oder was?
Ja.
Wieder? Es ist mit Wonder Woman, ja.
Ja.
Ja, schön. Ich bin gespannt.
Ich hab irgendwann neulich, als ich Trailer geguckt habe, bin ich über den gestolpert und der sieht halt wieder so geil aus. Ich mochte den Look im Trailer.
Schöner und, Studio.
Ja, genau das, was du nicht so gerne magst.
Ich mach schon mal einen kleinen Teaser. Der Schnurrbart von Hercule Poirot kriegt eine Origin-Story.
Ach, Hercule Poirot ist auch wieder dabei, okay.
Ja, natürlich, ja, der zieht sich quasi durch.
Okay.
Schön. Churi ist übrigens auch dabei, also Letizia Wright. Treffen cool. der Superheldinnen.
Sehr gut. Ja, dann schauen wir für nächste Woche den Nil und übernächste Woche schauen wir dann Schlamm und Leder. Da kann sich der Stefan schon mal drauf freuen.
Endlich wieder mal. Es ist ja so lange her, dass ich das nicht dass ich das geguckt habe.
Gibt's da auch was Aktuelles?
Ja, gibt's was Aktuelles, was geschaut werden muss. Aber das
bin gespannt. Kannst
du nicht sagen. Das wird dem Stefan ja nicht angezeigt, weil der schaut ja diese Filme nicht.
Stimmt, das ist, so Sachen tauchen bei mir nie auf.
Der große Vorteil der Algorithmen der Streamingdienste.
Ja, das stimmt. Und die sind halt sehr unterschiedlich bei uns. Das ist wirklich ganz gut. Was ja erstaunlich ist, weil wir dann doch immer wieder die gleichen Sachen schauen, weil wir ja,
weil ihr es gucken müsst für den Podcast.
Ja, genau.
Und ich muss ja sagen, ich schaue fast nichts außerhalb des Podcasts. Also dieses, manchmal ist es für mich stressig, diesen einen Film pro Woche zu gucken. Irgendwie nicht so viel Zeit, keine Ahnung, Fokus anders. Und deswegen müsste der Algorithmus eigentlich langsam lernen, was wir hier so gucken, aber
ja,
die Filme von Christoph tauchen nie auf.
Ja, gut, ich schaue halt noch viel mehr Schlamm und Leder und viel mehr dystopische Endzeitgeschichten. Becky, ich habe dir gerade übrigens den Film geschickt per WhatsApp, damit du weißt, was Sache ist.
Ah ja.
Das ist ja wieder schön hier.
Ja. Ah ja. Aber hier, dystopische Endzeit, gibt's doch gerade auch noch so einen Film mit Adam Driver. Den könnt ihr ja vielleicht
echt?
Auch noch
machen. Adam Driver funktioniert bei uns in der Regel nicht.
Adam Driver, der bin ich auch schon direkt.
Das ist echt lustig, der funktioniert bei uns gar nicht. Ich verstehe.
65 heißt der Film.
65?
6,5. Aber es ist, glaube ich, eher Science-Fiction als Endzeit. Aber Dinos spielen auch eine Rolle. Also Science-Fiction mit Dinos.
Dinos ist ja geil.
Was?
Okay, ich bin hooked. Ich bin Paläontologe, ich bin hooked. Aber nee, komisch, Adam Driver, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube nicht, dass es an ihm liegt. Ich glaube, es liegt an den Filmen.
Es liegt an Kylo
in der Regel nicht. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Obwohl der, glaube ich, den habe ich jetzt nicht gesehen, aber der kam bei den Jungs ganz gut an. Aber so Marriage Story und hier jetzt neulich dieser mit den mit dieser Giftwolke und so, das funktioniert bei uns überhaupt nicht. Also,
Weißes Rauschen? Ach doch, den fand ich auch gut.
Ja, nee, das hat bei uns gar nicht funktioniert. Wir sind überhaupt blöd nicht für sowas. Gar nicht. Gar nicht. Nee.
Adam Driver nervt mich immer sofort. Wenn ich den sehe.
Ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber ja.
Ja, kann ich auch, also ich finde den wirklich richtig super. Ich weiß nicht, ob ihr Logan Lucky damals gesehen habt mit hier James Bond, wie heißt er? Daniel Craig.
Ich weiß immer nicht. Einer von beiden.
Mit Niemand Daniel Craig.
Craig David mehr.
Auch eine große Empfehlung. Das ist so ein Soderbergh Heist-Film, aber auf einer Autorennbahn. Und mit Autorennbahn. Channing Tatum, Adam Driver und Daniel Craig. Und Daniel Craigs Charakter ist hilarious.
Wow,
das ist der Gegenentwurf zu James Bond, ist dieser Charakter.
Man könnte mit mir einen Film kaum weniger schmackhaft machen. Es ist mit Channing Tatum, es ist, geht um Autoverfolgungsjagden.
Nein. Es ist ein Autorennenbahn, die sie ausrauben. Es ist trotzdem ein Heistfilm.
Ah, okay.
Folge 536 des Sneakpots. Haben wir drüber gesprochen?
Aha.
Da war ich wohl nicht da.
Nee.
War ich da?
Nee, ich habe die Sendung nicht mit Bob alleine gemacht, aber der Bob hat nur über den Film geredet. Ich habe nicht über den Film geredet, aber ich habe Greenpoint getrunken, immerhin.
Immerhin. Ich glaube, ich würde eher Greenpoint trinken.
Das heißt ja für dich schon viel.
Ja, genau. Nee, mag ich nicht mehr.
Gut. Also ich sehe schon 65 mit Adam Driver kann ich euch nicht schmackhaft machen.
Nee, so richtig nicht. Nicht so ganz.
Nicht so ganz.
Aber ich habe ein paar andere Sachen mir aufgeschrieben, die ich gucken muss, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, aber ich habe sie mir zum Glück aufgeschrieben.
Vor allem in
Köln. Ja, genau. Zum Beispiel.
Ja.
Sehr gut. Becky, es war eine große Freude, dass du da warst. Ich war natürlich aus genannten Gründen mild eingeschüchtert, aber es war mir klar, dass es trotzdem toll wird und es war toll.
Absolut.
Danke, dass du hier warst und komm bitte wieder.
Sehr gerne, es war mir auch eine große Freude. Nächstes Mal bringe ich einen Film mit, wo ich ein besseres Getränk zu machen kann. Also da sehe ich noch und Luft nach oben. So.
Ja, und es tut mir sehr leid, wir haben den Rekord mit Jan jetzt um 10 Minuten nicht erreicht. Aber es hat auch keinen Sinn, jetzt noch 10 Minuten weiterzureden, was kein Problem wäre.
Da kann
wäre,
ich mit leben. Jan hat mich auch bei der Wendeltreppe schon geschlagen. Also von daher, das ist in Ordnung.
Ja, ja, manche Sachen sind halt so, wie sie sind. Das hilft.
Genau. Sehr schön. Sehr schön. Hat ja. mir viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Danke, dass du da warst.
Sehr gern.
Bis, ja, dann den Hörer bis nächste Woche und dir bis hoffentlich bald.
Und
ciao.
Tschüss. Haben wir jetzt alle aufeinander gewartet, dass wir Tschüss sagen am Schluss?
Ich glaube schon,
genau
ja.
so machen wir das doch immer.
Letzte Woche, oh ja, Spoiler, der Christoph und der Jan warten einfach auch ewig aufeinander.
Ewig warten und sagen es dann gleichzeitig.
Perfekt.